Ja, einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie trotz des wunderbaren Wetters draußen sich heute hier Zeit nehmen, bei einem gar nicht so einfachen Thema, nämlich Rassismus, stiller Gesellschaftskiller. Was verschleiert der Diskurs über fremde Religionskulturen oder Diskussionen? Ich finde das insoweit jetzt ganz lustig, weil der Damir und ich vor, glaube ich, einer Woche in Facebook über Pünktlichkeit diskutiert haben. Und da haben wir schon gemerkt, dass es ganz unterschiedliche Zugänge gibt und habe auch festgestellt, dass es bei manchen ein enorm wichtiges Thema ist und manche völlig egal war. Und das, ich finde es jetzt irgendwie sehr passend, wenn ich eine Diskussion zurückerinnere, wenn ich mir jetzt denke, wann fangen wir jetzt wirklich mit einer Veranstaltung an. Also herzlich willkommen. Das war jetzt das einfache Thema. Ich bin mir sicher, wir kommen noch zu komplizierteren Themen heute. Mein Name ist Dagmar André. Ich bin die Vorsitzende des Linzer Frauenhauses und habe die Ehre, Sie heute durch diese Veranstaltung begleiten zu dürfen. Vorweg möchte ich einige Ehrengäste begrüßen, die unter uns sind. Als erstes Frau Rabena Fedahu Ibrahimi als Vertreterin des Integrationsbüros der Stadt Linz. Herzlich willkommen. Dann für den Verein Migrare ist, wie wir festgestellt haben, unter uns Asra Mihanic. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Herzlich willkommen. Herr Diplompädagoge Musa Al-Hassan Diva, Vertreter hier für DERAT, dem Netzwerk für sozialen Zusammenhalt, Prävention und Dialog. Herzlich willkommen. Sanja Sovic vom ÖGB, herzlich willkommen hier bei uns. Und natürlich alle Vertreterinnen und Vertreter von anderen Vereinen, die hier unter uns sind. Und natürlich alle herzlich willkommen. Ja, bitte, herzlich willkommen hier. Ja, im Namen des Veranstalters des Zentrum der zeitgemäßen Initiativen ZZI darf ich mich sehr herzlich bei den Unterstützern bedanken, bei dem Land Oberösterreich, der Integrationsstelle Oberösterreich, der Stadt Linz, dem ÖGB und der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung und bei der Firma AlgoPoint Software. Dankeschön. ZZI, das ist dann die bosnische, das ist die bosnische Variante, das ist zweisprachig. Genau. Aber bosnisch kann ich nicht, darum sage ich es jetzt nur auf Deutsch. Ja. Nein, nicht CSI, sondern. Nein. Heißt beides Zentrum der zeitgemäßen Initiativen, einfach in zwei Sprachen. Ja. Neben dem Zentrum der zeitgemäßen Initiativen ist diese Veranstaltung in Kooperation mit der Volkshilfe Flüchtlings- und Migrantinnenbetreuung und dem von Migrare, dem Zentrum für Migrantinnen in Oberösterreich und DERAT, dem Netzwerk für soziale Zusammenhalt, Prävention und Dialog und, wo wir hier auch sind, dem Kepler-Salon. Medienpartner sind auch hier vertreten, und zwar DorfTV, die werden auch mitfilmen. Also wenn jetzt wer ganz filmscheu ist, dann muss er sich so setzen, dass er von dieser Kamera nicht erreicht wird, sage ich nur dazu. Wir haben da zwei. Und von Cosmo, die sind auch hinter uns, auch wir auch bei den Medienpartnern. Herzlichen Dank. Zum Projektthema selber und warum wir heute hier sind. Bereits seit 4 Jahren organisiert das ZZI im Rahmen des Projekts Rassismus, stiller Gesellschaftskiller, Vorträge hier im Kepler-Salon. Es geht immer um aktuelle gesellschaftliche Debatten, immer mit einem besonderen Fokus auf rassistische Tendenzen. Nachdem sehr viele Religionsdiskussionen, Diskriminierungen, Polarisierungen auf dem Rücken und auf dem Körper der Frau ausgetragen werden, hat sich ZZI diesmal dazu entschieden, das heurige Jahr ganz speziell dem Thema Religion und Frau zu widmen und hier mit einem besonderen Schwerpunkt auf muslimische Frauen. Ziel ist es, in Diskussion zu kommen, gegen Polarisierungen anzustehen, Menschen zu Wort kommen zu lassen, die vielleicht sonst nicht gehört werden und ihre Perspektive darstellen können. Ziel ist ein gemeinsames und trotzdem differenziertes Bild. Und denkt man, das ist genau die große Herausforderung. was Gemeinsames muss nicht gleich sein. Gemeinsam kann trotzdem differenziert sein, zu erreichen, und in gemeinsamen Diskussionen soll dies entstehen. Für dieses Projekt hat außerdem das CZI in diesem Jahr den interkulturellen Preis der Stadt Linz bekommen, wozu ich auch ganz herzlich gleich gratulieren möchte. Der verdient sich einen Applaus, seinen Interkulturpreis. Müssen wir mit dem Adam noch ein bisschen besser absprechen, der ist so der absolut tolle Vorklatscher, wie gesehen. Ja, kurz zum Ablauf. Sie haben schon mitbekommen, bei mir vorne sind drei junge Frauen, die einiges zu sagen haben heute. Danke, das ist die Erinnerung an alle anderen. Das Handy jetzt abdrehen, nachher wieder aufdrehen, dann fällt es nicht so auf. Wir werden drei Inputs hören, werde sie dann jeweils einzeln auch vorstellen. Und im Anschluss an diese drei Inputs werden wir dann in Diskussion treten und mal schauen, was da alles an Themen kommt. Und von daher möchte ich gleich Ihre Zeit gar nicht mehr länger in Anspruch nehmen und mit der ersten, die erste Referentin kurz vorstellen, Doktorin Rania Ebrahim. Sie ist in Wien geboren, hat Arabistik und islamische Wissenschaften studiert und auch das Doktoratsstudium der islamischen Religionspädagogik. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für islamisch-theologische Studien an der Uni Wien und außerdem Lektorin an der Pädagogik an der Uni Wien und an der Uni Innsbruck. Und von ihr werden wir den ersten Input hören. Herzlich willkommen, Rania.
Vielen Dank.
Bitte, dein Mikrofon.
Vielen Dank. Also einen wunderschönen guten Abend. Vielen herzlichen Dank für die nette Einladung zu dem spannenden Thema. Ich werde gleich direkt einsteigen und mit der im Zentrum stehenden Frage anfangen, nämlich was verschleiert der Diskurs über fremde Religionskulturen? Und ich finde dieses Thema oder die Formulierung so treffend, weil hier direkt gleich zwei Problematiken aufgegriffen werden bzw. impliziert werden, die den Diskurs oder den öffentlichen Diskurs, vor allem wenn es um Musliminnen und Muslimen in Österreich geht, so erschweren eigentlich. Ja. Nämlich, das eine ist der Aspekt des Diskursbegriffs an sich und der andere ist das allgegenwärtige Attribut des Fremden. Ja. Ich fange gleich mit diesem Diskursbegriff an, nämlich ich finde, die Problematik liegt dahingehend im Ausmaß der thematischen Bandbreite, nämlich dass eigentlich ein viel breiter angesetzter Diskurs notwendig ist, um tatsächlich die Herausforderungen von Musliminnen und Muslimen in Österreich gebührend diskutieren zu können. Vor allem vor dem Hintergrund dessen, dass Musliminnen und Muslime in Österreich mittlerweile seit mehreren Generationen Österreicher und Österreicherinnen sind. Und vor allem leider, vor allem in den vergangenen Jahren und insbesondere in den vergangenen Wochen, ist es zu einer Reduzierung gekommen, dieses Diskurses, auf eine Debatte, die immer wieder ins Zentrum rückt und sozusagen als Abladefläche für gesellschaftlichen Frust geltend gemacht wird und dann politisch instrumentalisiert wird. Das heißt, dass eigentlich zentrale Herausforderungen, die viel breiter angesetzt gehören, die viel breiter und pluraler, genau auch so wie die muslimische Community in Österreich ist, diskutiert wird, wird eigentlich immer reduziert auf ein zentrales Thema. Und das ist in dem Fall zum Beispiel die Kopftuchdebatte. Die zweite Problematik sehe ich in dieser Replikation der Idee des Fremden. Das bedeutet, Musliminnen in Österreich werden immer noch mit diesem Attribut ausgestattetes Fremde. Das heißt, es wird praktisch vor dem Hintergrund einer Art Dichotomisierung auf der einen Seite der österreichischen Mehrheitsgesellschaft, auf der anderen Seite dieser der Musliminnen diskutiert. Und was macht das nämlich? Nämlich die Debatten werden praktisch künstlich, also etwas Artefaktisches dargestellt, als etwas, das eigentlich, womit sich die österreichische Community oder Gesellschaft nicht auseinandersetzen müsste, wenn es die Muslime nicht gäbe. Ja, also auf die Art, das sind eigentlich nicht unsere Probleme, die kommen, das sind Probleme, die uns auferlegt sind, wir müssten uns eigentlich nicht damit auseinandersetzen und somit basiert meiner Meinung nach diese Diskussion nicht auf einem ehrlichen Miteinander, sondern eher auf einem zweiseitigen, eins in der Binnenperspektive und eins nach der Außenperspektive, zwei total unterschiedliche Herangehensweisen, das ich dann auch kurz ansprechen werde. Das heißt, ich sehe das hier gerade was von meiner Perspektive eher als einen Impulsbeitrag. Ich möchte Impulse geben für eine lebendige Diskussion. Die Anekdoten, die ich bringe, sind sehr subjektiv. Die sind aus meiner persönlichen Erfahrungswelt und müssen natürlich nicht für alle gleichermaßen stimmen oder wahr sein. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und diese Perspektiven möchte ich in zwei einander ergänzende Blickwinkel unterteilen. Die sind sehr plakativ dargestellt, auch aufgrund der Zeit. Die eine ist eben diese Binnenperspektive, das heißt, was machen eigentlich solche Reduzierungen und Vereinfachungen von sehr komplexen Sachverhalten auf sehr vereinfachte und verallgemeinernde Themen mit dem innermuslimischen Dialog, mit dem innermuslimischen Diskurs und was macht es im Endeffekt dann auch mit mir und dann die damit einhergehende Perspektive der Außenperspektive. Was macht das praktisch mit mir als Person, als Muslimin und Österreicherin im Dialog mit praktisch mit Kolleginnen und Kollegen nicht muslimischen Hintergrund? Meine These ist, dass diese Mechanismen, die Diskriminierung praktisch mobilisieren, auch innermuslimisch eine Wirkung haben, eine negative Wirkung, die natürlich könnte man jetzt im Vorhinein sagen, gut, sie trägt kein Kopftuch, sie betrifft das eigentlich gar nicht, das macht eigentlich gar nichts mit ihr, sie hat diese Probleme nicht. Natürlich muss dazu sagen, dass Muslime mit Kopftuch eine ganz andere Realität leben als ich. Ich hatte das Kopftuch genau einen Monat auf und habe eine ganz andere Realität erleben dürfen. Die Heimat, die ich sonst als eine sichere und schöne Heimat erlebt habe, habe ich in diesem Monat echt als eine ganz andere Realität wahrgenommen. Das heißt, da möchte ich mir nicht anmaßen zu sagen, mir geht es genauso wie meine Kolleginnen mit Kopftuch, so ist es nicht, aber es berührt mich auch auf die eine oder andere Weise. Nämlich, ich komme dann gleich zu zwei Beispielen aus meinem beruflichen Umfeld. Am Anfang, wie ich an der Universität angefangen habe zu unterrichten, da kannten mich die Studierenden noch nicht so gut. Ich habe mich mit der Studienassistentin auf den Weg zum Hörsaal gemacht. Die Studienassistentin trägt Kopftuch, ich trage keins. Und es hat sehr, sehr lange gedauert. Also Studierende haben mich prinzipiell mit Grüß Gott begrüßt. Und die Studienassistentin, aber zur selben Zeit, die neben mir gegangen ist, wurde immer mit dem muslimischen Gruß Salam Alaikum begrüßt. Ja. Für mich persönlich war das jetzt kein Problem. Ich arbeite an einer säkularen Universität. Ich lehre auch entsprechend, oder ich begrüße die Kollegen, nein, ich lehre nicht, ich lehre islamische Theologie, aber ich begrüße die Studierenden mit Guten Tag und Grüß Gott, also fällt mit Salam Alaikum aus. Ich werde auch entsprechend begrüßt. Was ich aber hier beobachtet habe, ist, dass relativ schnell genauso über mich geurteilt wurde, aufgrund meines Äußerlichen, nicht nur in Bezug auf meine fachlichen Kompetenzen, das kommt dann vielleicht durch das zweite Beispiel ein bisschen näher, sondern aufgrund meiner Äußerlichkeiten wurde darüber geurteilt, ob ich überhaupt Muslimin bin oder nicht. Es wurde davon automatisch ausgegangen, das ist keine Muslimin, die grüße ich anders als die Kollegin eben mit Kopftuch. Das heißt, dieses Urteil bilden und praktisch dieses Einordnen, ja, das passiert auch im innermuslimischen Diskurs genauso. Das zweite Beispiel ist vielleicht ein bisschen aktueller. Ich habe im letzten Winter ein Seminar über Gender Studies mit besonderem Schwerpunkt islamische Theologie unterrichtet. Und da waren die meisten Studierenden, die weiblichen Studierenden waren mit Kopftuch. Es war, glaube ich, ein oder zwei ohne Kopftuch. Und da war damals das Thema aktuell, da wurde eben von bestimmten Parteien Stimmung gemacht für ein Verbot an den Schulen. Und da waren wir uns alle eigentlich relativ stimmig darüber, dass das Kopftuch eigentlich nichts darüber aussagt, ob eine Lehrerin kompetent ist zu unterrichten, die sozialen Skills besitzt oder nicht. Ich habe dann eine Gegenfrage auch gestellt, auch bewusst provokativ natürlich. Wie würden das unsere Studierenden eigentlich finden, wenn wir Religionslehrerinnen hätten, die kein Kopftuch tragen? Und relativ bald hat sich das Blatt praktisch gewendet und mit demselben Wortlaut, dasselbe Wording wurde verwendet mit Hinblick, nein, so eine Lehrerin würde ich nicht akzeptieren für meine Kinder. Die wäre kein gutes Vorbild. Das heißt, relativ bald wurden genau dieselben Mechanismen angewendet und praktisch innermuslimisch auch die zu diskriminieren. Und ich denke, anhand der Reaktionen, wie ich darauf aufmerksam gemacht habe, dass ich mich persönlich da diskriminiert fühle, hat es den Anschein erweckt, dass ob es dafür kein Bewusstsein gibt. Ja? Weil meistens Musliminnen natürlich in diesem, mit Kopftuch im Alltag Diskriminierung erfahren. Und deshalb vielleicht nicht dessen bewusst sind, dass sie genauso diskriminierend auch anderen Menschen gegenüber oder Musliminnen vor allem ohne Kopftuch sein können. Was ich hier vielleicht viel schlimmer empfunden habe, ist im Gegensatz zum ersten Beispiel, ist, dass dadurch, dass ich kein Kopftuch trage, nicht nur nach meinem Äußerlichen verurteilt wurde, sondern dass hier meine moralische und fachliche Integrität in Frage gestellt wurde. Ja, das heißt, hier wurde gesagt, ungeachtet dessen, ob ich die fachlichen Kompetenzen für das Unterrichten aufweise, wie ich als Mensch bin, wie ich pädagogisch mit den Kindern umgehen kann, das alles wurde praktisch beiseite geschoben, aufgrund dessen, dass ich eben kein Kopftuch trage. Das heißt, es ist wirklich die andere Seite, ja, die andere Seite praktisch von der Geschichte oder von diesen Sachverhalten. Nach außen hin wiederum, wenn ich zum Beispiel mit Kolleginnen, vor allem im universitären Bereich zusammenarbeite, die eben keine Muslime sind, dann ist es oft so, dass, ach, du trägst kein Kopftuch, du bist ja modern, ja, du bist gut integriert, du bist anders. Das bringt mich persönlich ein bisschen in ein Vakuum, weil was sollte ich davon halten? Ich weiß, das ist gut gemeint, das ist oft nicht böse gemeint, aber was bedeutet das zeitgleich? Das impliziert zeitgleich, dass alle anderen, die das Kopftuch tragen, meiner Kolleginnen zum Beispiel, alles andere sind und es meistens negativ konnotiert. Ja. Das heißt, hier wird tatsächlich immer wieder das Kopftuch als ein fixer oder latenter Ausgangspunkt Diskussionen festgemacht, von welchem aus automatisch eingeordnet und geurteilt wird, ohne tatsächlich sachlich über bestimmte Herausforderungen zu diskutieren. Das ist meine persönliche Schwierigkeit mit diesem Umgang. Das heißt, ich möchte nur kurz zusammenfassen, dann komme ich schon zu einem Schluss. Die Herausforderung dabei, die Problematik dabei ist, wenn wir komplizierte Sachverhalte vereinfachen, ist, dass die Debatte dadurch etwas unglaubwürdig erscheint, weil wirkliche Herausforderungen und Schwierigkeiten nicht konkret angesprochen werden. Es wird ständig unter den Deckmantel dieser einen Thematik diskutiert. Diese Reduktion schafft auch Probleme innerhalb der muslimischen Community. Ja. Das heißt, sie produziert Schwierigkeiten, wo ohnehin keine gefördert werden sollen, sondern im Gegenteil, man versucht ja eigentlich durch solche Maßnahmen oder man vermeintlich praktisch die Gesellschaft von der Teilung zu abzuhalten, beziehungsweise Minderheiten in die gesamtgesellschaftliche Situation einzubringen und sie dort zu beheimaten. Ja, das macht das Ganze natürlich schwieriger, wenn die Minderheiten-Communities nochmal innerhalb gespalten sind. Und besonders wichtig finde ich auch, dass man diese Thematik nicht als einen Fremdkörper, sondern als eine gesamtgesellschaftliche Angelegenheit sieht. Weil solange diese Diskurse als fremd betitelt werden, ist es politisch einfacher zu polarisieren und die Belange von Minderheiten als Abladefläche für Frust und zu instrumentalisieren. Ja, und das macht es natürlich im Bereich der Citizenship Education besonders schwer, Jugendliche tatsächlich hier ankommen zu lassen, um sich zu Hause zu fühlen als Österreicher und Österreicherinnen und dass sie sich eben in ihren Belangen und Herausforderungen auch getragen fühlen und nicht etwas ein Fremdkörper, dem es praktisch auszuweichen gilt. Ja. Danke. Das wäre es meine Sache.
Herzlichen Dank. Ich glaube, die Ranja hat, okay. Wir haben uns auf das Du hier oben geeinigt. Ich nehme es jetzt nicht heraus, sondern wir haben uns darauf geeinigt. Das, den Bogen ja schon so weit gespannt und es waren ja quasi zwei Themen eigentlich drinnen. Das eine war sowohl, welche Rollen schreibt man jeweils Frauen zu? Die ist uns ja nicht unbekannt. Die kennen wir in Österreich ja nicht erst seit der Kopftuchdebatte. Die kennen wir auch, bleibt man bei zu Hause bei den Kindern oder nicht? Und welche Rollen schreibt man Frauen zu? Wehrt sie sich gegen sexuelle Übergriffe oder nicht? Und welche, was schreibt man den Frauen zu? Also dieses Zuschreiben, wie ist man als Frau und wie wird man wahrgenommen, die kennen wir ja durchaus. Das Zweite, was ja dazu kommt, war jetzt auch noch so die Integration in die Gesellschaft und was kommt da noch an zusätzlichen Spannungen dazu. Also insoweit das Thema riesig aufgemacht, bin ich gespannt, was wir da jetzt alles diskutieren. Von daher möchte ich gleich überleiten zu unserer nächsten Inputgeberin. Vom Beruf her verstehe ich nicht, wieso man da studiert, aber das ist was Persönliches. Sie ist Doktorin Sarah El Matbouli. Sie ist geboren in München, hat die Volksschulzeit in den USA verbracht, also eine Kosmopolitin. Das Gymnasium und jetzt kommt das Zahnmedizinstudium in Wien abgeschlossen und sie ist jetzt Zahnärztin an einer Wiener Klinik. Ich bin froh, dass es die gibt, aber wie gesagt, das wäre nicht mein Beruf, aber um das geht es heute
ich
gar nicht.
Gewohnt. Wir sind unbeliebt.
Aber man sieht, selbst da hat man sofort Rollenbilder im Kopf, aber um dieses Rollenbild geht es heute nicht. Auch sie wird uns einiges erzählen zum Thema oder ihre Perspektive zu diesem Thema vorbringen. Ich muss Sie jetzt bitten, jeweils auch auf die Bildschirme zu schauen. Sie hat uns nämlich auch Folien mitgebracht. Herzlich willkommen hier bei uns.
Vielen Dank.
Bitte.
Danke. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend dabei sein darf und genauso mit Ihnen über so ein wichtiges Thema diskutieren kann. Ich schließe mich auch dem an, was meine Kollegin gesagt hat. Sehr wichtige, sehr interessante Punkte auf jeden Fall angesprochen. Ja, wie gesagt, ich komme aus München, Deutschland. Ich wohne seit ungefähr 10 Jahren in Wien, in Österreich und habe Zahnmedizin studiert. Ich arbeite in Wien und Wiener Neustadt. Ja, heute findet das Projekt zum 5. Mal statt, soweit ich das mitbekommen habe, Rassismus, stille Gesellschaftskiller. Heute Abend geht es darum, was denn der Diskurs über fremde Religionskulturen verschleiert. Ja, das Thema ist, wie wir schon besprochen haben, wieder mal oder immer noch, aktueller denn je. Wir haben wieder mal die Kopftuchdebatte, wir haben es alle schon gehört, ich glaube, wir können es alle nicht mehr hören. Ja, meiner Meinung nach handelt es sich nach wie vor um eine Scheindebatte. Es wird wieder eine bestimmte Gruppe in der Bevölkerung, in diesem Fall Frauen, bevormundet. Das Thema führt immer wieder zu Spaltung, zu Uneinigkeit, zu Unverständnis innerhalb der Bevölkerung, innerhalb der Gesellschaft. Und ja, ich möchte ehrlich gesagt auch das Ganze oder dieses Thema nicht noch bestätigen, indem wir jetzt heute Abend wieder nur über diesen einen Punkt des Kopftuchs sprechen. Ich möchte den Fokus auf das lenken, worum es für mich eigentlich geht und was man sich meiner Meinung nach eigentlich fragen sollte, um auch die Systematik hinter diesem Ganzen, hinter dieser ewigen Debatte, hinter dem ewigen Diskurs zu verstehen. Dazu möchte ich dann später auf ein paar Punkte eingehen, beziehungsweise ein paar Begriffe, um die es heute Abend geht. Rassismus zum einen, zum anderen Kultur, beziehungsweise fremde Religionskulturen. Ja, also für mich ergibt sich auch aus der Themenbeschreibung zuerst eine offensichtliche Frage, nämlich wer führt denn den Diskurs, der verschleiert, oder was der verschleiert? Also wer führt ihn, wer spricht hier mit, um wen geht es, wer spricht mit und wer spricht vor allem nicht mit? Und was verschleiert das Ganze denn genau? Dazu habe ich ein paar Folien vorbereitet. Zunächst möchte ich, wie gesagt, auf die Begriffe eingehen. Zunächst mal Kultur. Was bedeutet denn Kultur? Es gibt verschiedene Definitionen für den Begriff. In der Soziologie versteht man Kultur als Wert- und Normsystem, als Mechanismen und Wirkfaktoren, die einzelnen Individuen bestimmen, Strukturen, Interaktionen. In der Ethnologie versteht man Kultur als Alltagskultur, als alltägliches Handeln, auch als Strukturen von Ideen, Deutungsmuster, Alltagstheorien. Und Kultur ist nie etwas, was starr ist. Ja? Kultur kann sich ändern, Kultur ist dynamisch, es ist wandelbar. Dann zum Begriff Rassismus. Es gibt den biologistischen Rassismus und den kulturalistischen Rassismus. Beim biologistischen Rassismus macht man die angebliche Minderwertigkeit einer bestimmten Gruppe, einer bestimmten Person anhand von biologischen Argumenten fest, beispielsweise der Hautfarbe. Beim kulturalistischen Rassismus
macht man die Minderwertigkeit einer Gruppe anhand von soziokulturellen Argumenten fest. Was Rassismus aber immer beschreibt, ist ein Dominanzverhältnis. Es gibt immer eine dominierende Seite und eine dominierte Seite. Durch Rassismus werden diverse Gruppen immer benachteiligt, sowohl was materielle Ressourcen als auch symbolische Ressourcen angeht. Materielle Ressourcen wie beispielsweise bei der Jobsuche. Dann nochmal, um auf die einzelnen Begriffe und die Unterschiede einzugehen. Rasse, wie wir jetzt gehört haben, soll biologische und physische Differenzen beschreiben. Vor allem, was die Hautfarbe angeht zwischen Gruppen. Kultur beschreibt das Denken, das Fühlen einer Gemeinschaft, den Glauben, die Gewohnheiten einer bestimmten Gruppe. Und Ethnizität bestimmt immer das Gefühl der Zugehörigkeit von Menschen. Dann möchte ich auf ein paar wichtige Begriffe eingehen, die meiner Meinung nach jeder verstehen und auch mal gehört haben sollte aus den Rassismustheorien. Zum einen die rassische Differenz. Um überhaupt eine Gruppe marginalisieren zu können, muss man ja erst eine kulturalistische oder auch eine biologistische Differenz konstruieren. Dann das Othering, ja, das kann man am besten ins Deutsche übersetzen, das Andersmachen. Ja, man kann das nicht wirklich sinngemäß übersetzen, aber es geht darum, dass man mit dem Othering eine Gruppe durch die Zustimmung bestimmter Eigenschaften als andersartig darstellt. Damit hat, glaube ich, jeder, der schon mal in irgendeiner Form mit Rassismus konfrontiert war, zu tun gehabt oder das hat das schon mal zu spüren bekommen, das Othering. Dann das Silencing kann man wieder nicht wirklich sinngemäß ins Deutsche übersetzen, aber zum Schweigen gebracht werden. Wenn eine bestimmte Gruppe oder die Meinungsäußerung einer bestimmten marginalisierten Gruppe unterdrückt wird, ja, wenn vor allem Stimmen des Protests gegen eine privilegierte Mehrheit, gegen die Mehrheitsgesellschaft, gegen einen herrschenden Diskurs aberkannt wird. Das kann verschiedenartig geschehen, es muss nicht immer verbal sein, es kann durch Einschüchterung geschehen, dass jemand zum Schweigen gebracht wird, durch Bevormundung, durch Verharmlosung, Bevormundung wie jetzt zum Beispiel mit der Kopftuchdebatte wieder, dass man Frauen bis, oder wenn man einigen Stimmen in der Regierung zuhört, bis zu den Universitäten, bis zu den öffentlichen Ämtern, das Kopftuch verbieten möchte. Ja, das ist nichts anderes als Bevormundung. Oder durch Verharmlosung. Ja, wenn zum Beispiel jemand in einer rassistischen Situation ist, haben sicher schon einige von uns erlebt, zu hören bekommen, vielleicht sogar aus dem Freundeskreis, ja, nimm's nicht persönlich, das war nicht ernst gemeint oder werd nicht emotional. Das ist nichts anderes als Silencing. Also man wird als marginalisierte Gruppe in seiner Meinungsäußerung unterdrückt. Der Begriff ist eigentlich aus den Gender Studies bzw. aus der Frauenforschung, aber lässt sich meiner Meinung nach genauso auf andere marginalisierte Gruppen übertragen. Und jede Fremdzuschreibung geht natürlich immer damit einher, dass man sich selbst abgrenzt, dass man sich selbst verortet, um sich von irgendeiner minderwertigen oder als minderwertig betrachteten Gruppe abzugrenzen. Dann auch ein paar Impulse von mir, ein paar Denkanstöße. Was benötigt es denn, um im öffentlichen Diskurs rassistische Mechanismen zu entlarven? Ist überhaupt eine Sensibilisierung nötig? Das ist mir eine rhetorische Frage. Also es ist auf jeden Fall eine Sensibilisierung nötig. Das bringt mich auch wieder auf den Begriff Gutmenschen. Oder Gutmensch hat sicher auch schon jeder von uns gehört. Wie kommt es denn, dass in einer Gesellschaft, in der politische Korrektheit oder gefordert wird, dass man sich politisch korrekt ausdrückt, so jemand als Gutmensch abgestempelt wird oder überhaupt der Begriff als Schimpfwort verwendet wird? Ja? Und ist eine rassismusfreie Gesellschaft überhaupt ein Ideal in der österreichischen Mehrheitsgesellschaft? Das bringt mich wieder zur ersten Frage. Wer spricht denn für wen, wenn es um die aktuelle Debatte beispielsweise geht? Wer spricht und für wen wird gesprochen? Kommen denn betroffene Personen überhaupt zu Wort? Wer hat denn schon mal eine betroffene Person öffentlich über dieses Thema sprechen sehen oder hören? Wer bestimmt denn den Diskurs? Wer nimmt daran teil und wer hat überhaupt die Möglichkeiten, sich Zugang zur Öffentlichkeit zu verschaffen? Wer kann sich denn wirksam repräsentieren? Dann noch ein Begriff aus den Rassismustheorien, den ich sehr wichtig finde, die Critical Whiteness, also das kritische Weißsein, kann man vielleicht übersetzen. Hier geht es um hegemoniale Selbstreflexion. Wie haben oder tun sich denn Menschen, die privilegiert sind, oder weiße Menschen, die privilegiert sind, sind sie sich denn ihrer Privilegiertheit überhaupt bewusst? Hinterfragen sie, warum sie privilegiert sind, oder nehmen sie überhaupt wahr, dass sie privilegiert sind, und verstehen auch die dahintersteckende Systematik und die Praxis. Sinn der Critical Whiteness ist es, die Objekte oder die Opfer des Rassismus zu subjektivieren und dass Rassismus bzw. Rassisten zum Gegenstand der Forschung gemacht werden. So, dann habe ich noch ein paar Fragen, die ich mir auch gestellt habe, die auch als Impulse dienen können bei unserer Diskussion später. Findet denn überhaupt so eine Selbstreflexion statt heute, egal ob jetzt im politischen, medialen oder institutionellen Raum? Dann möchte ich auf den Begriff White Feminism eingehen. Diese weiße Privilegiertheit oder White Privilege, den findet man genauso innerhalb des Feminismus. Wie kommt es denn, dass feministische Ansprüche oft nur privilegierten Frauen vorbehalten sind? Und das haben sicher auch einige meiner Kolleginnen hier erlebt, dass man mit Frauen ins Gespräch kommt, die sich eigentlich als Feministinnen bezeichnen und man selbst ja eigentlich auch, die aber ihre Ansprüche und ihre Forderungen nur auf sich und ihresgleichen begrenzen. Sobald eine Frau, die eventuell ihrem Leben, ihrer Lebenseinstellung oder ihrem Weltbild nicht entspricht, dieselben Forderungen stellt, ziehen sie die Grenze. Also wie kann denn zum Beispiel eine Frau mit Kopftuch Feministin sein? Ja, das bringt mich zu meiner letzten Frage. Wie verfährt man denn am besten, wenn Rassismus sich tatsächlich als gesellschaftliche Norm etabliert hat? Damit möchte ich gerne das Wort wieder an unsere Moderation übergeben.
Ja, vor allem die Fragen, glaube ich, die machen den Abend heute noch sehr spannend. Das diskutieren wir erst seit ein paar Jahren. Und von daher bin ich gespannt, ob wir heute einen Schritt weiterkommen. Wäre ich sehr stolz drauf. Weil ich glaube, dass es dringend notwendig ist, hier einen Schritt vorwärts zu machen. Unsere letzte in der Runde, Banu Yakisan. Sie ist in Duisburg aufgewachsen und ersucht auch nachher beim Fragenstellen. Wenn man aus Deutschland kommt, ist man den österreichischen Dialekt nicht so gewohnt. Dann ist es nur fair, dann auch heute ein bisschen Schönsprechen üben für alle, die, so wie ich, ganz schnell in den Dialekt verfallen. Sie hat Erziehungswissenschaften studiert und studiert derzeit in Linz an der FH das Masterstudium Soziale Arbeit. Und ist daneben auch aktiv im Bereich der Frauenbildung und der Flüchtlingsbetreuung. Auch sie hat uns einen Input mitgebracht. Herzlich willkommen und bitte.
Dankeschön. Ich möchte mich natürlich auch erstmal bedanken, dass ich eingeladen wurde. Also ich möchte mich auf jeden Fall meinen Kollegen, also ich stimme denen 100% zu, vor allem Sarah, dir. Wir behandeln das Thema auch gerade im Studium und ich glaube, wir werden heute sehr interessante Diskussionen haben, aufgrund deiner Fragen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich direkt erstmal zum Diskurs eingehe, aber ich habe dann heute plötzlich, passend dann zum heutigen Thema, etwas erlebt, was ich mit euch teilen wollte. Es ist nicht ganz appetitlich, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr es aushalten könnt. Ich war heute im Zug von Duisburg nach Linz und ich habe es jetzt nicht so mit dem Reisen, mir war übel und ich habe dann gespürt, dass ich jetzt dass ich schnell auf die Toilette muss. Genau. Aber die Toilette war besetzt, also habe ich mich übergeben im Gang und es war sehr schlimm natürlich, aber ich war dann halt mit meiner Gesundheit dann beschäftigt. Dann bin ich erstmal halt reingegangen, erstmal mein Gesicht gewaschen und so, und dann war ich wieder draußen, habe dann versucht, dort sauber zu machen. Dann kam plötzlich von hinten ein Mann, so ein älterer, wahrscheinlich, kann ich nicht einschätzen, circa 50 oder so, vielleicht auch über, der mich vollkommen verachtet hat und wirklich mit einem sehr bösen Ton, sage ich mal so, mich aufgefordert hat, dass ich aufstehen soll. Und ich war dann völlig verwirrt, weil ich gerade damit beschäftigt war, das Übel dort sauber zu machen, damit die Leute halt, damit es die Leute nicht stört. Und habe dann ganz lieb gesagt, ich mache ganz schnell sauber, also ich blockiere den Weg sowieso nicht. der ist gar nicht drauf eingegangen, hat dann gesagt, dass ich mich in die Ecke setzen kann. Ich habe gar nichts vom Setzen gesagt. Ich saß auch nicht auf dem Boden. Ich war dabei, es nur sofort zu machen. Und genau, das war dann, ich war dann entsetzt und es kam dann so zu einer Diskussion. Irgendwann mal hat er dann zu mir gesagt, dass ich mein Maul halten soll. Und dann habe ich ihn gebeten, mit mir höflich zu reden. Und er meinte dann, ich sei auch nicht höflich, wobei ich überhaupt nicht seine Äußerung von mir gegeben habe oder sowas ähnliches. Ich war beschäftigt mit mir selbst, weil ich halt, ja, ihr wisst. Und naja, dann habe ich es halt sauber gemacht und dann wollte ich mich wieder hinsetzen, war dann in meinem Waggon und der ist mir da entgegengelaufen. Und dann hat der laut geschrien, wirklich alle haben das gehört im Waggon und der Zug war heute auch sehr voll. Und hat er gesagt, ja, jetzt kommt die Tante auch mir noch entgegen. Ich war baff und habe dann gesagt, oh, dass er, was er damit meint, ob ich jetzt, ob es ihn beruhigen wird, wenn ich aussteige oder wie, oder was er sich dabei wünscht. Ja, ich soll lieber aussteigen. Ich war wirklich vollkommen verwirrt und mir ging es echt nicht gut, sonst hätte ich wirklich sehr lange noch weiter diskutiert. Das Grausame an der Sache war, finde ich, dass die ganzen Leute zugeschaut haben. Nur ein Mensch hat dann zu mir gesagt, dass ich mich lieber hinsetzen soll, gar nicht drauf eingehen soll. Und das war dann für mich das, oh, ah, genau. Und währenddessen hat er mich einmal blöd, dass ich blöd bin und dass ich mir einen Boden suchen soll oder so. Irgend so eine Äußerung hat er von sich gegeben. Und genau. Also ich bin aber gar nicht auf die, also das war gar nicht von mir, also ich war jetzt auch nicht ganz nett zu ihm natürlich, meine Reaktion war dann halt auch schon, also ich habe schon gezeigt, dass ich bereit bin, mit ihm zu diskutieren, aber die ist natürlich währenddessen weitergelaufen, wie er mich halt so beleidigt hat. Und dann war ich halt bei den Mitarbeitern, die haben vollkommen Empathie gezeigt, die waren sehr empathisch und haben mir zugehört und haben mich verstanden, aber mehr auch nicht. Und dann dachte ich mir, wäre es vielleicht anders, wenn es umgekehrt wäre? Aber naja, genau, halt, ich finde, solche Geschichten zeigen sehr deutlich, was der Diskurs eigentlich über diese fremden Religionskulturen sind. Also, wenn man sagt, fremde Religionskulturen, ich meine, was wird denn in Österreich oder in den westlichen Kulturen überhaupt fremd bezeichnet? Eigentlich zur Zeit, meiner Meinung nach, meiner subjektiven Wahrnehmung nach, ist eigentlich sehr betonend der Islam. Und mit dem Islam wird auch sehr, also ganz schnell, die Frau mit dem Kopftuch in Verbindung gebracht. Dabei merkt man aber natürlich nicht, dass es nicht eine muslimische Frau gibt, die gleich denkt wie alle anderen muslimischen Frauen, gleiches ist, gleich, sich gleich anziehen möchte oder keine Ahnung, alles dieselben Hobbys hat. Die Diversität unter diesen muslimischen Frauen wird nicht anerkannt, meiner Meinung nach. Es ist ein Bild. Es herrscht ein Bild, sei es, vielleicht ist es nach dem 11. September ein bisschen mehr halt hochgekommen durch Afghanistan und die arme Frau in Afghanistan, die wird gezwungen, Kopftuch zu tragen. Wir müssen diese Frauen aus dem Elend retten, ohne zu bedenken, dass es halt auch Menschen auf der Welt gibt, die sich selbst mit dem Islam beschäftigen und sich weiterbilden und in der Hinsicht das Kopftuch zu ihrer Persönlichkeit, zum Individuum, zum Subjekt gehören. Also das ist dann einfach ein Teil von denen. Das will man nicht akzeptieren, weil man, weil das einfach gut für die ist. Die können das einfach zu ihren Gunsten nutzen, meiner Ansicht nach. Und das machen die auch. Hat man auch gesehen, sieht man halt auch. Ich meine, wenn man sagt, Kinder dürfen im Kindergarten kein Kopftuch tragen, ich kenne kein Kind, der im Kindergarten ein Kopftuch trägt. Kann sein. Ich kenne niemanden. Aber das Problem ist ja, dass man das nicht pauschalisieren sollte. Und es gibt natürlich, wie gesagt, wie ich gesagt habe, es gibt unterschiedliche Frauen, es gibt unterschiedliche Hintergründe, es gibt unterschiedliche Überzeugungen. Und es kann sein, dass die Frau es aus religiösem Grund tut. Es kann aber auch sein, dass die Frau es aus traditionellem Hintergrund tut. Und dass es halt trotzdem wichtig für sie ist, dass sie dann sagt, ich finde das eigentlich religiös jetzt nicht, muss das nicht sein, aber ich kenne das so, ich komme aus so einer Familie und ich will das trotzdem tragen. Da hat auch meiner Meinung nach niemand das Recht, für sie zu beurteilen oder für sie eine Meinung in die Öffentlichkeit zu geben, zu sagen, wir entscheiden jetzt für dich, wir retten dich vor dem Elend, vor deiner Opferrolle und jetzt musst du keinen Kopftuch mehr tragen. Aber man denkt, also ich will halt damit nicht sagen, dass alle so denken. Das ist, ich will das auch überhaupt nicht pauschalisieren. Da, es sind einfach nur diese Bilder, die mir einfach auffallen. Es kommen halt immer wieder Bemerkungen, dadurch, dass ich halt Kopftuch trage, dass es zum Beispiel, ja, ich meine, du kannst ja, keine Ahnung, die muslimischen Frauen, die sind einfach unter sich, die wollen nicht raus. Aber wie ist es dann? Was wird denn überhaupt für sie angeboten? Was tut man dann eigentlich für das Miteinander, damit man miteinander lebt? Man versucht doch immer diese Unterschiede zu betonen, anstatt die Gemeinsamkeiten zu betonen. Weil, wie sie vorhin gesagt hat, mit dem Feminismus, hat die Sarah ja gesagt, eine muslimisch Kopftuch tragende Frau kann auch feministisch sein. Weil dann geht es halt nicht darum, um den Islam. Man muss nicht alles mit dem Islam begründen. Man hat auch menschliche Bedürfnisse. Man kann einfach nur für die Menschenrechte, Frauenrechte und Gleichberechtigung, Chancengleichheit, Bildungsgleichheit sprechen. Und da kann man auch im selben Niveau sein. Was man glaubt, was man zu Hause für Religion tut oder nicht tut, das ist einfach persönliche Sache. Und das will man halt in der Öffentlichkeit aber nicht so zeigen. Zurzeit vor allem nicht. Aber ich will auch natürlich sagen, es sind wahrscheinlich auch nicht Kopftuch tragende Frauen davon betroffen. Vielleicht auch intern, aber halt auch außerhalb der muslimischen Community. Aber ich finde, dass die muslimische Frau mit Kopftuch sehr im Fokus gestellt wird, weil sie als gefangen, Opfer, minderwertig, wir müssen die jetzt befreien aus ihrer Gefangenschaft und alles. Aber werden die Frauen mal angesprochen? Oder werden denn, ich meine, es werden schon kopftuchtragende Frauen eingeladen, denke ich mir, aber werden die gehört? Will man denen zuhören oder will man denen nur das abkaufen, was man auch hören möchte, ist die Frage meiner Meinung nach. Und genau, und das Flüchtlingsthema, ich wollte noch ganz kurz das mit dem Islam verbinden, weil wir haben das ja sehr schön beobachtet. Zuerst war es ja eine Willkommenskultur und dann hat sich das Ganze ja zu einer Hasskultur entwickelt. Und da sieht man das ja. Warum habe ich jetzt das erwähnt? Wenn wir halt über den Islam und über die muslimische Frau sprechen, finde ich, dass es sehr präsent ist, weil jetzt in Österreich, vor allem in Österreich, jetzt mehr Frauen mit Kopftuch sind, weil die ja meistens aus muslimischen Ländern kommen. Natürlich sind nicht alle Muslime. Auch in muslimischen Ländern gibt es Christen und andere Religionen, aber auch Atheisten. Die sollte man auch betrachten. Aber die werden alle in den Topf geworfen. Es gibt sehr viele Menschen, die rassistisch markiert werden, weil sie einen arabischen Namen haben und muslimisch gesehen werden aufgrund wie er heißt. Und aber sie selber sind eigentlich gar nicht gläubig und gar keine Moslems. Ist das nicht komisch? Und genau, ich finde, wir haben das sehr gut beobachtet, halt auch gesehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wie, ich meine, alle waren froh. Man hat die Leute am Bahnhöfen abgeholt. Die waren alle stolz. Ja, wir helfen denen, die sind schön. Also wir sind froh, dass sie da sind. Und dann plötzlich, bumm. Die Frau da, und dann, nein, dieser Kriminelle. Es wurden immer Sachen, also immer so kleine Debatten, was ist kleiner, es gab vielleicht auch große Debatten, die wurden immer pauschalisiert. Das Problem ist, es geht immer um das andere. Man versucht immer, das andere zu betonen und nicht die Person als Mensch zu sehen. Man sagt immer Muslima, man sagt immer Christ, man sagt immer Türkin, man sagt oder Kurden, man sagt Österreicherin, Deutsche. Aber warum sagt man nicht Mensch? Was ich auch ganz interessant finde und halt darauf eingehen würde gerne. Und genau. Und wenn man sich jetzt da halt überlegt, was dieser Diskurs halt verschleiert. Ich meine, dieser Diskurs ist jetzt da. Wir wissen es alle. Und es ist jetzt auch Thema. Man redet halt über Kopftuchverbot. Die wollen für uns entscheiden, was wir machen sollen, weil die denken, die wissen besser, was wir wollen. Ich meine, es wird von Mündigkeit geredet, es wird von Menschenrechten geredet, aber was ist das denn bitteschön für eine Methode, wenn man dabei die Menschenrechte dieser kopftuchtragenden, freiwillig kopftuchtragenden Frau nicht beachtet? Das sind keine Menschenrechte mehr, meiner Meinung nach. Wenn ich nicht mehr mit meinem Kopftuch arbeiten darf, dann ist das für mich eine komplette Verachtung meiner Rechte, meiner Persönlichkeit, meines Subjekts. Und das will ich werde ich nicht zulassen. Und wenn es dann so weit kommen sollte, dass überall jetzt Kopftuchverbot herrscht und so, dann wird es heißen, die muslimisch Kopftuch tragende Frau sitzt zu Hause vor dem Herd, bekocht seinen Mann und zeigt Kinder. Dann kommen diese Bilder. Ja, wenn du uns nicht die Möglichkeit gibst, dass wir uns weiterentwickeln können, vor allem Bildung. Ich glaube, Bildung ist für mich so wichtig, dass ich mir jetzt schon denke, was ich nach meinem Master halt, wie ich mich weiterbilden kann, was ich halt machen könnte. Weil ich finde, ein Mensch, also ich brauche das. Ich will immer mehr wissen, weil ich denke, ich weiß immer wenig zu irgendeinem Thema. Ich will mich immer weiterbilden. Und was soll ich machen, wenn ich nicht mehr mit meinem Kopftuch zu einer Uni darf oder so? Soll ich mich dann zu Hause versperren und sagen, hey, okay, jetzt bleibe ich den ganzen Tag zu Hause, weil ich draußen blöd angemacht werde, wegen meinem Kopftuch, oder soll ich mein Kopftuch ausziehen? Ist das dann nicht Menschenrechtsverachtung, wenn man dann die Frau dazu zwingt, ihr Kopftuch auszuziehen, damit sie arbeiten darf? Ich bin noch nicht fertig. Ja. Ich wollte jetzt zu der Danke. Dankeschön. Nein, danke. Nein, tut mir leid. Dankeschön. Genau, ich wollte jetzt kurz nochmal auf die Verschleierung eingehen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass Leute es reflektieren sollten, was zurzeit passiert. Und ich meine, das Thema ist da, wie gesagt, das Kopftuchthema ist da, die Frauen, Muslime, Islam gehört ja nicht. Ich meine, alles, was sie nicht sind, alles, was ich pauschalisiere nicht, ich rede nicht für ganz Europa oder ganz Österreich oder ganz Österreicher, ich rede nur für diese Leute, die das wollen und das unterstützen. Darum geht es mir. Ich will auf keinen Fall pauschalisieren, weil ich finde auch, es muss auch gegenseitig gehen. Ich meine, es gibt auch sehr viele Beispiele aus der Umgebung. Wir kennen Frauen, muslimische Frauen, die sich nicht trauen, mit Österreichern zu reden oder sagen, hey, die ist schon ein Rassist. Mir ist das letztens passiert, dass ich mich nicht getraut habe, wirklich mir, obwohl ich versuche, mich immer als mein Verhalten zu reflektieren. Mir ist das passiert, dass ich mich nicht getraut habe, ein Paar zu fragen, ob da noch Platz ist. Wir waren dann irgendwo essen und ob wir uns hinsetzen können, weil ich mir gedacht habe, okay, sind die gegen das Kopftuch? Würden die mich jetzt wieder machen oder würden die überhaupt antworten? Das macht dieser Diskurs aus Menschen. Dass die Menschen sich nicht mehr trauen, gegenseitig anzusprechen. Dass nicht mehr diese die Vielfalt will nicht akzeptiert werden von einer gewissen Gruppe, von gewissen Menschen. Und deswegen denke ich mir, dass es das ganze gemeinsame Leben erschwert von Musliminnen und Nicht-Musliminnen. Aber Muslime gehören auch zu Österreich. Es ist vollkommen okay, wenn eine österreichische Frau sich entscheidet, Muslima zu sein. Es ist aber auch vollkommen okay, wenn eine Türkin sagt, ich bin keine Muslima mehr. Es ist vollkommen in Ordnung. Das sind Konstruktionen von Menschen, diese Länder zu sagen, hey, ja, das sind einfach nur Namen. Und darum sollte es nicht gehen, weder den Musliminnen noch den Nicht-Musliminnen. Man sollte nicht unterscheiden, was das für Menschen sind, also welche Religionskultur oder welche Tradition sie angehören. Man sollte die als Mensch sehen und versuchen, Gemeinsamkeiten herauszufinden. Weil ich bin mir völlig sicher, wenn die Menschen mal dazu kommen könnten, miteinander zu sprechen, werden die sehr viele Gemeinsamkeiten sehen. Und es wird nicht um den Islam gehen. Weil der Islam sollte eigentlich eine Privatsache sein, wie der Christentum. Die Religion ist einfach Privatsache. Wenn ich mich entscheide, Kopftuch zu tragen, ist das vollkommen meine persönliche Entscheidung und meine persönliche Überzeugung, das zu tragen. Und ich brauche mich auch nicht von Menschen rechtfertigen, die das nicht verstehen wollen. Weil vielleicht kann ich sie ja auch nicht verstehen, warum sie das nicht tun oder warum sie nicht das daran glauben, was ich glaube. Aber es ist vollkommen in Ordnung, dass es Vielfalt gibt. Das macht die Welt ja schön. Es sollen ja verschiedene Meinungen sein. Ich meine, wie soll man dann miteinander leben, wenn jemand an der Macht ist und sagt, hey, wir haben jetzt alle die gleiche Meinung, da, und das wird jetzt so gemacht. Wird die Welt dann so schön, ist die Frage? Nein. Und genau, was verschleiert dieser Diskurs? Dieser Diskurs verschleiert meiner Meinung nach vieles, was dann halt später, also mit der Zeit dann wahrscheinlich rauskommen wird, dass dann nicht nur die Muslime trifft, sondern die ganze Bevölkerung. Es geht gerade um den Sozialstaat, was vollkommen wichtig ist. Man sollte es nicht verkürzen, man sollte noch mehr investieren. Ich meine, es gibt so viele Kinder, die das nötig haben. Bildung ist einfach das Wesentliche. Ich komme ja auch aus der Bildungswissenschaft, deswegen finde ich auch Bildung ganz wichtig. wenn Kinder, also ich glaube auch fest daran, wenn Kinder von Kleinkind an die Möglichkeiten, wenn man denen die Möglichkeit gibt, dass sie sich sehr gut entfalten können, dass sie dann auch ganz leicht ihr eigenes Subjekt dann entwickeln können und nicht abhängig sind, dass sie dann Lust haben zu lernen, sich weiterzubilden, zu reisen und das und das. Aber wenn man immer die Türen zusperrt und sagt, hey, jetzt, nö, da geht's nicht mehr, da musst du jetzt stehen bleiben, dann kann man das ja auch nicht machen. Und das ist gerade das Problem. Man versucht durch diesen Diskurs, muslimische Frau, Kopftuch, Kinder, Zwang, Opferrolle, Islam, wird halt im Hintergrund sehr viel gemacht. Ich meine, AMS-Verkürzungen, Leute, das wird nicht nur die Muslime treffen, es wird auch sehr viele Einheimische treffen. Das sind halt nur kleine Beispiele. Ich meine, ich könnte jetzt sehr viel darüber erzählen, aber ich glaube, in der Diskussion wird es noch sehr viel dazu kommen. Jetzt, ich möchte mich für eure Aufmerksamkeit bedanken und freue mich auf die Diskussionsrunde.
Ja, der Bogen ist groß, den wir da jetzt gespannt haben. Bevor ich ins Publikum gehe, möchte ich jetzt euch drei fragen. Gibt es was ihr auf den Input der anderen noch anmerken wollt, was euch vielleicht sofort...
Ich würde über das andere sprechen, was du angesprochen hast, Sarah.
Über das andere?
Hm?
Was meinst du?
Othering.
Das Othering?
Ja.
Was willst du da ansprechen?
Ich finde, das ist einfach... Ich würde einfach ganz gerne darüber diskutieren, ob man das halt... in der Diskussionsrunde halt auch so sieht und sich überlegt, wie man selbst eigentlich das andere halt auch selbst konstruiert im Alltag. Würde ich interessant finden.
Gut. Das war jetzt quasi ein Wunsch ans Publikum.
Weil du gefragt hast.
Brennt schon irgendwas? Ist schon wo was? Da hinten gleich eine...
Ich habe 65, 66, also schon lange her, in der Türkei gelebt. Das Kopftuch war kein Thema, weil Atatürk das eben, als er die Macht übernommen hat, relativ bald Fes und Kopftuch aus der Gesellschaft verbannt hat. Die Frauen sind in die Moschee gegangen, da haben sie dann ein Tuch übergezogen, wie auch, wenn wir gegangen sind. Es war kein Thema. Sagen wir, kein öffentliches Thema. Auch nicht, es war auch wirklich nicht wichtig. Ich weiß, weil ich ja viele Freunde unter den Muslimen noch hatte und alte Herrschaften, dass es schon in manchen Moscheen, Fatih zum Beispiel, oder es gab so Gruppen, wo man eher im Geheimen Koranschulen der alten Schule, also das heißt, man hat Arabisch unterrichtet und die Kinder haben den Koran auswendig gelernt, wie das heute ja ziemlich üblich ist. Ich frage mich die ganze Zeit, wieso das Kopftuch dann plötzlich, ich habe es nicht mitgekriegt, so einen Stellenwert bekommen hat. Das verstehe ich nicht. Und es passiert und jetzt so, in Österreich, ja, wenn ich dann manchmal, also zum Beispiel vor wenigen Wochen bei der englischen Gesellschaft waren auch zwei und ich waren junge Mädchen und ich habe gesagt, warum tragt ihr Kopftuch? Ja, wir müssen aus religiösen Gründen. Vor dem Schultor habe ich selber erlebt, der Bruder kommt, wartet draußen, Mädchen zieht sich schnell das Kopftuch über. Das heißt, die Österreicher haben in den letzten 20 Jahren schon erlebt, dass hier in manchen Familien ein Zwang ausgeübt wurde auf die jungen Mädchen. Das ist die eine Sache. Das heißt, diese Differenzierung ist wahnsinnig schwer, weil auch für meinen Geschmack zum Beispiel, wir hören, jemand, der sich nicht beschäftigt hat und gar nichts weiß vom Islam, weiß zum Beispiel nicht, warum, wie viel unterschiedliche Formen es gibt. Wir hören nichts von den Aleviten zum Beispiel in Österreich, obwohl es sehr viele gibt. Ja? Die Sufi, also das heißt, diese unterschiedlichen Verschiedenheiten, die werden ja nicht kommuniziert öffentlich. Wir hören immer nur die Frau Bagashati, ja? Die zum Beispiel meines Wissens nach sollte das Kopftuch doch mit der ersten Regel beginnen, das heißt, wenn ein Mädchen zur Frau geworden ist. Zumindest hat man mir das damals erzählt. Ja? Wieso überhaupt die Idee, dass kleine Kinder, und ich habe welche gesehen, ja? Und ich habe es ohnehin zu der Frau gesagt, wieso hat ihr Kleines, so 3 Jahre ungefähr, wieso ziehen Sie ein Kopftuch auf? Und die war ganz böse, dass ich sie das gefragt habe, habe keine Antwort bekommen. Ich weiß es nicht. Das heißt, mich würde interessieren, wie ist es euch möglich, die Vielfalt im Anderssein, ja, darzustellen und zu kommunizieren? Denn das halte ich für sehr wichtig, damit nicht alles immer in einen Topf geworfen wird. Oder dieses Erlebnis mit dem Schwimmen. Ja? Wir haben als Direktoren zum Beispiel erlebt, gescheites Mädchen, 2. Klasse, Schwimmunterricht im Gymnasium. Ja? Der Direktor besteht darauf, alle Kinder müssen schwimmen lernen. Dann kommt erst, wird es den Eltern kommuniziert, dann kommt der Bruder und sagt, nein, wir wollen das aber nicht. Ja, der Direktor sagt, das muss bei uns sein. Na, dann nehmen wir das Kind heraus und jetzt bin ich fertig. Ja? Und dann kommt das. Versteht ihr, es gibt diesen Zusammenhang, es wird aufgezwungen, weil wir das viele von uns erlebt haben. Das wollte ich sagen. Und
wahrscheinlich aber auch in den Medien und auch überall so das Thema ist. Also es wird dafür. Darf ich nur ganz kurz auf Sie eingehen? Also ganz kurz, ich bin Orientalistikstudent, eigentlich irgendwo am Ende, hoffentlich bald. Ich bin Orientalistikstudent und weil Sie die Türkei angesprochen haben, 60er Jahre, es ist nicht nur ein Phänomen der Türkei der 60er Jahre, sondern auch heute wurde ich in einer anderen Diskussion darauf angesprochen. Achso, ja, Entschuldigung, ich bin auch ganz nervös, wenn ich vor Leuten spreche. Auch Marokko wurde heute in einer anderen Diskussion angesprochen, 60er Jahre. Also ich finde am Beispiel von Atatürk, darf ich nur ganz kurz? So, am Beispiel von Atatürk finde ich das nämlich ziemlich gut, weil Atatürk ist in den 20 Jahren hergekommen und hat gesagt, so, ab heute gibt es keine arabischen Buchstaben mehr, sondern ab heute schreiben wir nur noch in lateinischen Buchstaben. Was den Bildungsstandard seiner Zeit meiner Meinung nach, es gibt viele andere Meinungen dazu, die akzeptiere ich genauso, nicht unbedingt gefördert hat. Jetzt kommen wir erst in einen, also das ist die Frucht, die später jetzt irgendwie kommt. Aber am Beispiel Türkei sieht man, wenn man etwas verbietet, heißt das nicht, dass es auf langfristige Zeit wegkommt. Weil Leute, die sich unterdrückt fühlen, machen es im Geheimen, so wie Sie gesagt haben. Sieht man auch am Beispiel in Algerien, wo bis in die 80er Jahre hinein die Kolonie sehr stark war und bis heute noch seine Früchte trägt. Nicht unbedingt positiv. dass Leute, ich hatte einen Turnlehrer, der aus Algerien kommt, der mir erzählt hat, er ist mit seinem Opa in den Keller gegangen, damit er Koran und Arabisch lernt. Also zu behaupten, dass in den 60er Jahren das Kopftuch in der Türkei nicht wirklich ein Thema gespielt hat, am Beispiel Türkei sieht man, das hat bis heute, obwohl es sehr viele öffentliche Schulen gibt, gibt es einen. Für mich ist jeder Anteil an Frauen, die Analphabet sind, ein hoher Anteil, auch wenn es nur 2% wäre. Aber diesen Anteil gibt es in der Türkei heute immer noch. Also Analphabetismus ist auf jeden Fall ein Thema und Frauen immer noch. Entschuldigung, das sind Daten und Fakten, die ich von der Uni habe. Die gebe ich Ihnen einen anderen Namen, da können Sie mit dieser Dame diskutieren. Das ist die Frau Professor Prohaska an der Orientalistik Uni Wien. So, also zu verbieten, das Kopftuch oder sonstige religiöse Sachen, finde ich, führt eigentlich nur dazu, dass Menschen Sachen im Geheimen führen. Weil das Thema Othering auch angesprochen worden ist. Mein Vorname ist Islam. Ja, den Namen gibt's. Und das ist immer die Frage, die mir gestellt wird. Aber dass jemand, weil Sie sagen, warum zeigen wir uns nicht von verschiedenen Facetten? Ganz einfach, weil keiner mit mir reden will. Wenn ich als erstes mich vorstelle in einem Vorstellungsgespräch, in einer großen Runde, wo viele Menschen sind, und ich sage, mein Name ist Islam, und auf einmal fangen schon 4 Leute an zum Lachen, und der eine sagt, das ist kein Name, das ist eine Religion, und ich frage ihn dann, wie heißt denn du eigentlich, und ich als Antwort bekomme Christian, muss ich darauf näher eingehen, oder versteht, glaube ich, jeder hier, glaube ich, die Ironie in dem Ganzen? Das sind halt viele Sachen, ich würde dich verstehen. Ich glaube, dich zu verstehen. Ich werde dich aber nicht verstehen, weil ich ein Mann bin. Ich trage kein Kopftuch. Ich habe mir damals bei der ersten Kopftuchdebatte gedacht, so und aus Solidarität. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die finden, dass das Kopftuch sein muss oder ein Gebot in dem Sinne ist. Also meine Frau trägt keins. Ich wollte wirklich aus Solidarität mit dem Kopftuch durch die Gegend laufen. Weil es einfach, ich fühle mich genauso angesprochen. Ich fühle mich bei diesem ganzen Verhüllungsverbot und sonstigen Verbot. Ich fühle mich genauso angesprochen, weil hier geht es um meine Schwester, hier geht es um meine Freundin, hier geht es um meine alles, meine Umgebung auch irgendwo und nicht nur das. Wir sollten endlich, was ich nämlich bei Ihnen auch raushöre, Entschuldigung, ist wieder die und wir. Warum geht ihr nicht raus und sprecht ein bisschen mehr von euch? Warum macht sie das nicht? Warum gehen Sie nicht zu ihr und reden mit ihr? Das ist auch ein Thema. Ich rede jetzt doch nicht nur von Ihnen, aber die Frage ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Warum geht man nicht zu diesen Frauen hin und spricht mit ihnen? Das hast du vorhin angesprochen. Anstatt uns anzusprechen, warum geht man nicht zu diesen Frauen hin und spricht sie an und sagt, hey, was ist das? Wenn Sie eine Frau, wenn Sie sagen, ein dreijähriges Mädchen, also es gibt von den Medien, ganz kurz, es gibt von den Medien eine Zahl von Kindern, die ein Kopftuch tragen im Kindergarten und das belauft sich an. Es gibt einige, die sagen, in ganz Österreich auf 5. Genau, also ganz. Genau, also ich gebe jetzt schon ab, aber. Ja, ich gebe jetzt schon. Die Zahl beläuft sich auf nicht mal 50 bis 70 Kinder in Österreich. Es gibt aber auch ein anderes Phänomen, dass diese kleinen Mädchen vielleicht so sein wollen wie die Mama und deswegen vielleicht einmal das Kopftuch nachtragen. Und das habe ich in meinen eigenen Kreisen auch erlebt. Also nur ganz kurz dazu.
Danke. Danke, ich komme aus Wien und erlebe das aus Otterkring direkt, ganz hautnah. Also da ist mindestens 50% auf der Straße mit Kopftuch unterwegs und ich fühle mich ohne manchmal nackt. Ich glaube, zu dem, was die jungen Frauen gesagt haben, haben wir hier 3 verschiedene Sachen, ja. Das eine ist das Mann-Frau-Problem. Das andere ist ein Generationenproblem, ja. Also, dass ich Frauen meiner Generation bereits angesprochen habe, die sich dann alle entrüstet weggedreht haben. Egal, ob ich nach dem Bus frage oder wie es ihnen hier geht oder ob ich mich dazusetzen darf, es wird einfach sich weggedreht, ja. Und die jungen Frauen sind etwas moderater, also kann man ansprechen, ist aber natürlich auch schwierig, also ich bin doch eine sichtbar ältere Frau und kommt man nicht so oft in Kontakt mit jungen Frauen, ja, muss ich auch sagen. Und dann gibt es noch also das bildungsnahe und bildungsferne Schichten, das möchte ich auch gesagt haben dazu, ja, also das ist auch eine große Diskrepanz. Das, was der junge Mann gesagt hat, ich sage, ich heiße Islam und werde dann das merkt man richtig, das sind Menschen, Österreicher, die selber kaum lesen und schreiben gelernt haben. Das muss man sagen. Wir werden momentan regiert von einem... Das ist das akademische Proletariat, das uns momentan regiert. Ja? Also es ist keine Leistung, etwas auswendig lernen zu können. Und mehr ist ein Studium heute nicht mehr. Tut mir leid, ist leider so.
Danke. Ich möchte gerne auf den Begriff des Othering eingehen und in der Soziologie wird er oft von der Julia Reuter übersetzt als Veranderung im Deutschsprachigen, weil es eben genau schwer ist, diesen Begriff auch wirklich so zu übersetzen, damit man tatsächlich versteht, um was es bei dem Begriff geht. Die Veranderung, die haben wir schon bei Hegel, hat damals das schon diskutiert. Grundsätzlich geht es eben darum, dass wir jemanden anders darstellen. Und mein einziger Einwand an dieser Aussage ist hier, dass wir jemanden andersartig diskursiv darstellen. Was nicht der Punkt von dem Verandern ist. Veränderung im tatsächlichen Leben hier in Linz passiert zum Beispiel, wenn wir Kulturhauptstadt Linz gestalten. Das heißt, wir verändern uns, wir grenzen uns von anderen ab, Nation Branding, City Branding und der Punkt ist aber dabei, dass das eine materielle Ebene hat, weil wir sprechen noch immer vom Fremdenrecht. Ist das irgendwie klar, was ich damit aussagen will? Das heißt, es geht wirklich auf einer Makroebene darum, dass gewisse Macht- und Herrschaftsverhältnisse auch tatsächlich implementiert werden und nicht nur besprochen werden. Und deswegen glaube ich, verstehe ich, warum du das Othering nochmal angesprochen hast, weil es eben genau um das da geht. Dass die Sprache und das tägliche Tun eben das wirkliche Leben auch beeinflussen. Ja.
Dankeschön. Ich glaube, wir gehen mal kurz wieder rauf in die Runde, weil jetzt eigentlich schon sehr viel gekommen ist. Und möchte einen Gedanken zu dieser Debatte noch mitgeben, bevor ich es euch zurückgebe. Wir haben jetzt es ist quasi die Aussage getroffen worden, wenn man was verbietet, dann kommt es trotzdem wieder. Jetzt bin ich Juristin vom Brotberuf. Ich glaube schon, dass man gewisse Dinge verbieten sollte, die man nicht will. Wir haben auch zum Beispiel Nationalsozialisten, also Wiederbetätigung verboten und wir wissen, es kommt trotzdem wieder. Das stimmt schon. Aber wir haben, wenn wir etwas verbieten, quasi steht dahinter immer eine bestimmte Motivation. Man will irgendwas verhindern, was es eben nicht geben soll. Und da möchte ich euch die Frage ganz, wenn ihr diese Debatten führt, was glaubt ihr denn, was damit verboten werden soll? Das wäre so ein bisschen noch eine Frage, weil ich mich da ein bisschen anhängen will an dieses, was verbietet man denn? Und dann halt auch noch ein bisschen Bezug nehmen auf, und zu der Feminismusdebatte möchte ich gerne noch kommen, aber ich glaube, jetzt gehen wir mal in die Runde. Was denn, wer anfangen will von euch?
Gerne anfangen. Außer, wo ich jetzt anfangen kann. Ja, bitte gerne. Vielleicht um auf den ersten Kommentar zuerst einzugehen. Ich finde es immer problematisch, wenn man diese Vergleiche mit anderen Ländern anstellt, wie zum Beispiel der Türkei. Wieso nimmt man sich dann immer wieder als Maßstab Länder, in denen nicht dieselben Werte, dieselben Freiheiten, dieselben Gesetze herrschen wie in unserem Land, wie in Österreich? Unser Maßstab ist nicht die Türkei. Unser Maßstab ist unser Grundgesetz und unsere Verfassung, ja. Ich meine, ich glaube, alle hier sind froh, dass sie in einer rechtsstaatlichen Demokratie leben und diese Freiheiten haben. Nur weil es, weiß ich nicht, in Bangladesch Kinderarbeit gibt, soll es nicht hier Kinderarbeit geben. Das, wenn man diese Logik konsequent durchzieht, dann geht sie nicht auf. Ganz kurz, nur um auf die Kommentare allein zu gehen. Dann, was der Islam gesagt hat und wie sie darauf reagiert haben. Die Anekdote mit dem Freund, der dann Christian heißt, und sie meinten, ja, das könnten ja Österreicher aus eher bildungsfernen Schichten sein. Das ist genau das, was ich angesprochen habe mit dem Silencing. Ja, das ist Verharmlosung, das ist nichts anderes. Wenn jemand Ihnen von einer rassistischen Begebenheit erzählt und Sie diese verharmlosen, weil Sie sie selbst nicht nachvollziehen können oder weil Sie selbst vielleicht nicht dieselben rassistischen Erfahrungen gemacht haben, dann ist das für mich problematisch.
Dann muss ich noch überlegen, weil es waren jetzt so viele Sachen, die angesprochen wurden. Natürlich haben sie es nicht wollen. Natürlich ist das absolut ein Problem. Nur. Natürlich. Absolut.
Es waren unterschiedliche Menschen, die da gestanden sind, einander gegenüber gestanden sind.
Ich glaube, da wird gern wer antworten auf Sie.
Ich würde jetzt trotzdem sagen, wir machen hier oben die Runde fertig. Das war eher jetzt um das, weil damit alle hören, was der Herr vorhin auch gesprochen hat. Es ist immer unfair, wenn Dialoge geführt, wenn die anderen dann nicht hören. Die Frage war jetzt, also da war die Meldung, es gibt keinen gebildeten Rassisten. Muss man auch diskutieren. Aber die Anmerkung war gemeint, war ja eher der Hinweis, dass auch Bildung eine Frage ist, um im Rassismus positiv Bildung wäre eine viel Aufwertung der Bildung wäre eine mögliche Variante, Rassismus progressiv zu bekämpfen. Ja. Das würde jetzt mal, um das mal anders zu übersetzen, glaube ich. Und da kann nicht nur zusätzliche Missverständnisse aufkommen zu lassen.
Gut, wir können gerne das Wort an meine Kolleginnen weitergeben.
Ich muss die Frage nochmal, was das war jetzt so viel gesagt, ich weiß, was der Grund ist, weshalb man...
Genau, es waren jetzt zwei große Themen, waren ja jetzt, wie kann man den Vielfalt noch besser, offensiver auch klar machen, also wie kommen wir in einen differenzierteren Diskurs?
Aber die Frage war ja, warum...
Und warum gelingt der so schwer, genau.
Was der Grund ist, weshalb versucht ihr dann gegenzuwirken. Ich habe nämlich erst vor kurzem, weiß nicht, ob das jemand gesehen hat, eine Diskussion gesehen im online. Da ging es wieder um Frauen und Kopftuch und es war keine einzige Frau anwesend, gar keine, doch eine Frau war da, aber keine mit Kopftuch. Und es fiel dann eben ein Vergleich mit England. Dort ist die Integration anscheinend besser, ja, laut des Diskutanten, weil wenn er zum Flughafen kommt, gibt es dort viele muslimische Frauen mit Kopftuch, die dort tätig sind, Polizistinnen übrigens, also im öffentlichen Dienst tätig. Dadurch, dass wir hier diese Debatte wirklich so als Symbolpolitik missbraucht, wenn wir nicht wirklich wissen, was ist der Grund dahinter, ja, kann ich eigentlich nur eine Annahme anstellen. Ja, ich kann nicht sagen, ich weiß es genau. Für mich persönlich ist so, wenn Musliminnen mit Kopftuch an bestimmten Positionen nicht herangelassen werden, auch wenn sie die Kompetenzen aufweisen, ja, kann ich mir nur dabei denken, dass das Ziel ist praktisch dieses Bild oder das Bild einer erfolgreichen Muslimin mit Kopftuch an bestimmten Positionen, dass das nicht erwünscht ist. Dass man nicht sehen möchte, dass eine Frau mit Kopftuch in einem Krankenhaus tätig ist oder als Anwältin oder als Pädagogin oder in der Schule. Ja. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, in anderen Ländern ist es möglich. Und dort wird es aber als Positivbeispiel herangezogen, genau in derselben Debatte in Österreich. Ja. Also da ist ein bisschen ein Paradoxon vorhanden, das ich nicht verstehe. Und ich kann mir eigentlich nur denken, warum das so ist. Frauen mit Kopftuch gibt es in vereinzelten Modegeschäften. Ja. Und das sind auch nur bestimmte, die vor allem aus England kommen, wo das üblich ist. Und das Putzkraft.
Ja.
Ja. Oder muslimische Religionslehre. Ja. Sonst nicht.
Aber ich würde dich einfach nur mal fragen, glaubst du, dass man das Symbol verbieten will, wenn wir über Verbote oder nicht zulassen? Oder was will man denn rausdrängen? Ist es nur das, wenn man das andere nicht will? Oder ist es wirklich das Symbol oder was glaubst du, ist es denn, was man nicht zulassen will?
Da hat man es doch kurz gehört, Otterkring ist immer so ein Thema in Wien. Ja? Ich glaube, dass diese Sichtbarkeit von muslimischen Frauen, dass das in bestimmten Positionen oder in bestimmten Orten in der Gesellschaft als Akteurinnen nicht erwünscht ist. Das ist mein Eindruck, weil ich ohne Kopftuch habe eigentlich diese Probleme nie erlebt. Ja. Hingegen Kolleginnen oder Studierende einer pädagogischen Hochschule erzählen sehr wohl davon, dass sie bereits während ihrer Ausbildung diskriminiert werden von Lehrenden.
Darf ich das Ganze nochmal kurz?
Natürlich.
Kurz kommentieren. Es gab dazu sogar vor 2 Jahren eine Studie von der Universität Linz, war vor kurzem auch wieder im Spiegel, bei der man einen Feldversuch gemacht hat und 1500 fiktive Bewerbungen, das war zwar in Deutschland, aber ich denke in Österreich würde das Ergebnis ähnlich ausschauen, verschickt hat. Einmal mit einem Bild einer nicht kopftuchtragenden Frau mit einem deutschen Namen, dann dieselbe Frau ohne Kopftuch mit einem türkischen Namen und dieselbe Frau noch einmal mit dem türkischen Namen, aber mit Kopftuch. Und weil du eben gesagt hast, dass in bestimmten Kreisen sichtbare Musliminnen nicht erwünscht sind. Man hat dann zum einen festgestellt, dass natürlich die Frau mit deutschem Namen und keinem Kopftuch zu 20% zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde, die Frau ohne Kopftuch mit dem türkischen Namen zu 13% eingeladen wurde und die mit dem Kopftuch nur zu 4%. Das heißt, sie musste sich 4,5 Mal häufiger bewerben, um ein Vorstellungsgespräch zu bekommen. Dann hat man zusätzlich festgestellt, abgesehen davon, dass je höher die Qualifikation für die Stelle war, desto deutlicher ist dieses Ergebnis ausgefallen. Also das Ganze kann man durchaus wissenschaftlich untermauern. Also je höher qualifizierter Beruf ist, desto schwieriger ist es definitiv für eine sichtbar muslimische Frau hineinzukommen. Ja.
Ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht rausgehört, ich will jetzt auch nicht irgendwie zu Wort fallen, aber bei dieser Studie waren diese drei Personen immer ein und dieselbe Person.
Genau,
also es war immer dieselbe Person, dasselbe Bild, nur einmal mit Kopftuch, einmal ohne Kopftuch, türkischer Name und einmal. Also.
Genau. Ja, es war jetzt sehr viel. Ich werde das versuchen jetzt zu sammeln, weil Sie jetzt Türkei angesprochen haben. Ich habe nie in der Türkei gelebt. Ich habe nur ein paar Mal in meinem Leben dort Urlaub gemacht. Ich kann dazu nicht so viel sagen. Natürlich habe ich mich halt mit der Zeit halt auch beschäftigt, mit Atatürk und, aber jetzt nicht so krass, weil es mich halt nicht betroffen hat oder betrifft. Und ich denke, darum geht es genau. Wenn Sie sagen, damals war das überhaupt kein Thema. Damals war alles okay, aber jetzt ist das wieder voll Thema. Das können Sie nicht wissen, dass das damals kein Thema war. Weil das Kopftuch ist schon ein Thema für Muslime. Aber ich bin auch nicht fest der Überzeugung, dass zum Beispiel, dass ein Kopftuch tragende Muslime besser ist wie eine nicht Kopftuch tragende Muslime. Darum geht es überhaupt nicht. Das Problem ist, dass man das Kopftuch so thematisiert. Wenn man versuchen würde, das Kopftuch nicht zu sehen und das Mensch einfach anzuschauen, einfach zu sagen, okay, das Tuch sehe ich gar nicht, ich sehe nur die Person, die Frau, einfach so, dann wäre das überhaupt kein Thema. Es wurde aber jahrelang so mit Geschichten, wie Sie das halt gesagt haben, dass das kleine Mädchen Kopftuch trägt, weil sie gezwungen wird und der Bruder. Das sind aber Verhaltensweisen, das ist nicht der Islam. Das sind die Menschen, die das so machen. Und da braucht man Bildung, meiner Meinung nach. Es gibt sehr viele Frauen, die, kannst du dich auch, wenn ich duzen darf, auch angesprochen fühlen, wie du gesagt hast, dass die älteren Generationen sich nicht halt viel dazu äußern. Kann ich das nicht für alle natürlich, aber halt für viele kann ich dann sprechen. Diese Frauen, die damals hergekommen sind, ich meine, deren Männer oder deren Väter sind erstmal rübergekommen als Gastarbeiter, die haben eine komplett andere Geschichte und die hatten überhaupt wirklich wenig, ganz, 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 ganz wenig, wenn auch, also ich kann es jetzt nicht beurteilen, ich bin keine Pädagogin oder so, aber die Bildungsmöglichkeiten waren sehr gering und man kann das sehr gut, wenn man sich jetzt die Altenheime und so anschaut und wenn man sich jetzt denkt, warum können die ganzen alten Frauen jetzt kein Deutsch? Weil es damals nicht die Möglichkeit für die gab und jetzt können jetzt, ich meine, die Kinder, die haben auch noch Kinder bekommen, die Kinder arbeiten jetzt, die haben jetzt keine Zeit, auf ihre Eltern aufzupassen, die Eltern sind jetzt in Altenheimen. Die sind jetzt da untergebracht. Aber dort gibt es jetzt sprachliche Barrieren, Probleme, weil es die nicht gibt. Man sollte, also es gibt immer schon eine, ich denke schon, dass es für alles eine Erklärung gibt. Nur sollte man halt versuchen, erstmal das Mensch als Mensch zu sehen. Und jeder einzelne Mensch hat eine andere Geschichte, hat eine ganz andere Entwicklung durchgemacht, kommt aus einer komplett unterschiedlichen Familiensituationen, finanziell, kulturell, traditionell, das kann man einfach nicht, das sollte man auch nicht mitteilen. Darauf wollte ich ja hinausgehen. Ich meine, es gibt nicht nur die eine Muslime oder es gibt nicht nur den einen Muslim. Es gibt zigtausende verschiedene, das ist auch okay so. Und nur weil ich jetzt Kopftuch trage, bin ich kein Experte für alle Kopftuch tragende Frauen. Das will ich auch nicht sein, das kann ich auch nicht. Ich kann auch nicht für alle Menschen sprechen oder für alle kopftuchtragende Frauen, das könnte ich gar nicht. Ich meine, wer gibt mir die Macht dazu? Also das ist einfach meiner Meinung nach moralisch nicht korrekt.
Kann ich das dazu
machen? Und zu der Arbeitssache, was du gesagt hast, will ich auch mal drauf eingehen. es ist meiner Meinung nach, also ich stimme dir vollkommen zu. Warum redet man jetzt nicht darüber, dass man sagt, die Putzfrauen dürfen kein Kopftuch mehr tragen? Weil man will sie ja dort sehen. Manchmal werden wissenschaftliche Mitarbeiter an der Uni oder so verwechselt mit Putzfrauen. Man sagt, ach, Entschuldigung, ich dachte, Sie sind eine Putzfrau. Als ob gar keine österreichische Frau mal geputzt hat oder Putztätigkeit gemacht hat oder so. Ich finde es immer wieder interessant zu beobachten oder solche Geschichten zu hören. Also ich plädiere, dass Sie sich wirklich einzelne Geschichten mal anschauen sollten und versuchen sollten, nicht zu pauschalisieren, weil es ist schwierig und vor allem mit der Türkei zu vergleichen, es ist vollkommen anders. Ich bin nicht in der Türkei aufgewachsen, ich kann das überhaupt nicht beurteilen, wie die Leute dort aufwachsen, welche Bildungsmöglichkeiten, wie die Bildung dort funktioniert. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich kann was über Deutschland erzählen, über Duisburg, und aber nicht über die Türkei. Also wieso gehen Sie denn davon aus, dass Sie es nicht bemühen? Aber warum gehen Sie denn davon aus, dass die muslimische Gemeinschaft das nicht macht oder machen möchte? Vielleicht gibt es, ich meine.
Naja, ich muss vielleicht noch dazu sagen, es gab eben diese Diskussion, die ich angesprochen habe, wo sich Musliminnen einfach geweigert haben, an solchen Diskussionsrunden teilzunehmen, weil sie gewusst haben, sie werden eigentlich nur als Angriffsflächen eingeladen. Und irgendwann ist man sich einfach das Ganze leid, wenn man merkt, man wird eigentlich nicht mehr aufgrund dessen eingeladen, weil man seine eigene Erfahrungsseite bringen möchte, seine eigene Expertise, und weil man einfach nur da ist, um angegriffen zu werden. Und weil ich wollte noch eine Frage an Sie zurückstellen. Sie haben gesagt, Sie haben ein kleines Mädchen gefragt, warum sie das Kopftuch trägt. Ich bin in Österreich geboren, achso, das kam so rüber, weil ich wollte nur eine Rückfrage, weil ich sehe das auch im alltäglichen Leben, dass da auch wirklich Kinder konfrontiert werden in den Schulen, auch von Lehrerinnen und Lehrern. Ja. Sie gesagt haben, sie dürfen nicht schwimmen gehen. Was glauben Sie, was macht das mit einem jungen Kind, ja, das in Österreich geboren und aufgewachsen ist, das sich für solche Sachen verantworten muss? Es muss jetzt die Antwort bieten. In der Schule ist das vor allem immer wieder so ein Brennpunkt, ja, wo man mit den ersten wirklich persönlichen Erfahrungen mit Rassismus konfrontiert wird, wo man sich selbst stellen muss, Fragen, auf die man oft selber keine Antwort hat. Ja, also ich wollte das nur einbringen.
Also was sie erzählt hat, war, dass sie die Mutter angesprochen hat, warum sie das tut.
Genau. Und vielleicht noch.
Ich muss jetzt ein bisschen, wir haben Wortmeldungen, ich muss ein bisschen die.
Und dann sollte man vielleicht Elternarbeit betreiben oder wirklich mit die Menschen, die Experten sind im Islambereich, holen und dann die Familie aufklären, weil im Islam gibt es keinen Zwang und vor allem nicht für Kinder. Und das sollte man vielleicht das ist dann eine andere Position, eine andere sollte das machen. Also die Verbote bringen nichts, wenn man sagt, die dürfen jetzt kein Kopftuch in der Grundschule oder so tragen. Da braucht man wirklich Expertenbildung. Die Leute müssen weitergebildet werden im Bereich des Islams, dass sie sehen, dass die Religion das gar nicht von einem erwartet, das Kind davon fernzuhalten, schwimmen zu gehen oder so. Vielleicht ist es nicht darum geht.
Ich würde jetzt mal die Diskussion gerne damit ein Stückchen abstoppen, dass ich zusammenfasse, dass euer Wunsch, und ich glaube, das ist auch da hinten so gemeint, ist, dass man nicht einfach Kinder damit auf quasi von damit konfrontiert und ihnen das Vorwurf formuliert, sondern wenn es meiner Meinung nach ist es ein berechtigtes Anliegen, dass ich will, dass ein Kind schwimmen lernt. Das mal so. Aber dass ich das nicht dem Kind vorwerfe, wenn es nicht schwimmen gehen darf, sondern euer Anliegen, und ich glaube, das war auch da hinten, ist, wenn es Anliegen gibt, dann sollten Erwachsene darüber reden in einer Form, die nicht diskriminierend ist. Kann ich es vielleicht so?
Natürlich, und den Eltern müssen auch die Möglichkeit geben, Sprache dafür zu entwickeln. Jetzt haben wir das Problem, dass wir an den Deutschkursen sparen wollen. Ja? Ich unterrichte seit 6 Monaten DAF-DATS, also ich arbeite mit Flüchtlingen zusammen, und ich sehe, dass ohne Deutsch ist weder Zugang zur Mehrheitsgesellschaft möglich ist, noch zum Arbeitsmarkt, obwohl sehr viele Menschen und Personen, die gekommen sind, auch gut qualifiziert sind, die ein Potenzial haben, auch wirklich sich unabhängig machen können vom Sozialstaat. Aber in dem Moment, wo wir ihnen die Möglichkeiten nehmen, Deutsch zu lernen, nehmen wir ihnen alles. Und dann drehen wir uns im Kreis. Dann haben wir genau das Problem. Die Mutter ist dann vielleicht nicht in der Lage zu erklären. Ja. sie kann nicht reden, weil das hören wir immer wieder, ja, die Eltern können kein Deutsch und das bei, vor allem bei der Gastarbeitergeneration, viele von ihnen, die haben die Möglichkeit nicht gehabt, einen Deutschkurs zu besuchen, dementsprechend schwer tun sie sich immer heute immer noch mit der deutschen Sprache. Das heißt, das ist zum Beispiel eine der Schwierigkeiten, die ich am Anfang gemeint habe, dass wir Dinge reduzieren auf eine Debatte und in Wirklichkeit Schwierigkeiten, die unsere Gesellschaft wirklich begegnet, dass wir die einfach ignorieren. Deutschkurse streichen oder Geld für Deutschkurse zu streichen, ist ein massiver Eingriff in diese in diesen sozialen Frieden, den wir haben wollen.
Ja. Nein, ich muss jetzt da hinten, Sie sind jetzt einfach nicht am Wort. Es ist da hinten, bitte. Ich muss jetzt ein bisschen darauf achten, es ist für die anderen langweilig.
Ja, schönen guten Abend. Ich möchte eigentlich da ein bisschen wegkommen davon. Ich denke, Rassismus hat ganz andere Wurzeln, nämlich eine Gesellschaft, die kulturell gemischt ist, verschiedene Gruppen hat, da möchte eine Gruppe besser sein als die andere Gruppe und dann steigert sich das gegenseitig auf. Und ich bin also ja schon ein bisschen älter. Ich habe Rassismus auch als Kind erlebt, hier als Christin, als Teil der christlichen Gesellschaft, einfach nur, weil ich nicht ehelich geboren war. Es war dann so, dass die Besatzung hier in Österreich Menschen gebracht hat mit einer anderen Hautfarbe. Für mich war das ein alltägliches Bild und die waren für mich Menschen, nichts anderes. Aber unter meinen kindlichen Freundinnen und auch bei deren Eltern waren das halt minderwertige Menschen. Und ich bin immer dagegen aufgetreten, weil ich selber Diskriminierung erfahren habe. Und wenn man dann sieht, die wollen sich eigentlich nur auf eine höhere Stufe stellen, die andere hinuntermachen, dann liegt das am Charakter. Nicht so sehr an der Bildung, nicht so sehr an anderen Dingen, sondern es liegt am Charakter. Das ist also meine Meinung, dass man jemanden akzeptieren muss, so wie er ist, so wie sie ist, so wie das Kind ist, so wie die Familie ist und nicht einfach zu sagen, die sind nichts wert oder die können nichts oder die sind weniger wert. Ich habe Frauen kennengelernt, die können weder lesen noch schreiben, aber haben einen perfekten Haushalt, dass ich nur so staune. Also jeder arbeitet nach seinen Möglichkeiten und Ressourcen. Und man soll dann nicht hergehen und andere, nur weil sie eine andere Meinung haben, jetzt hinuntermachen. Und ich sehe das wirklich als hinuntermachen, damit man sich selber erhöht und auf eine höhere Stufe stellt. Und das hat auch mit Minderwertigkeitskomplexen zu tun. Das hat mit Charakter zu tun und nicht so sehr mit Bildung. Bildung ist wichtig, Bildung ist gut. Ich habe auch eine Ausbildung, Gott sei Dank. Also ja, ich bin schon lange in Pension. Aber ich bin noch immer sehr tätig. Aber es hat mit Charakter zu tun. Das ist halt meine Meinung. Und ich denke, wenn Lehrkräfte Kinder nicht so akzeptieren, wie sie sind, sondern dann nachbohren, dann ist das ein ungleiches Verhältnis. Ein Erwachsener soll sich mit Erwachsenen auf der Ebene unterhalten. Und wenn man sich mit Kindern unterhält, muss man auf eine andere Ebene gehen. Und man weiß gar nicht, was man den Kindern antut, wenn man sie sozusagen als Erwachsener noch verbal mit Füßen tritt. Dankeschön.
Ja, ich glaube, einen Konsens haben wir im Saal, ja, und ich glaube, das war jetzt also mit der Zufügung, dass es auch wichtig ist, wenn man miteinander diskutiert, muss man sich auch verstehen können. Dass der Appell an alle ist, wenn wir, wie auch immer, was wahrnehmen, wo wir denken, da müssen wir eingreifen und es sind Kinder davon betroffen, dann sollten das die Erwachsenen ausdiskutieren und das nicht die Kinder. Ich denke mal, dieser Konsens, zumindest einen Konsens haben wir in diesem Saal. Ich denke mal, und wenn es dann noch Sprachbarrieren gibt, dann sollte man auch die auch noch denken, damit das auch wirklich, damit ein klärendes Gespräch auch wirklich möglich ist, wo auch immer es dann am Schluss hinführt. Ja. Ich möchte trotzdem noch, das habe ich irrsinnig spannend gefunden, diese White-Feminism-Debatte und überhaupt diese, das in die Richtung hat meine Frage nämlich auch schon ein bisschen abgezielt. sagen, als Feministin glaube ich schon, dass man Werte vertreten kann. Wie ich will, dass sagen, wie in meiner Vorstellung Frauen emanzipiert sein sollen. Und das Schwierige ist schon immer, diese Debatten zu führen, weil ich sage, die Debatten führen wir schon lange. Wir führen sie bei, soll Frau daheim bei den Kindern bleiben oder nicht? Dann kommt sofort der Vorwurf, ich würde ihr Muttersein nicht akzeptieren. Und jetzt kommt quasi unter Anführungszeichen das Kopftuch dazu als Zusatzdebatte. Für mich ist aber schon die Frage an euch drei und natürlich ans Publikum auch, wie kann man, also wie führt man eine feministische Debatte dann ohne dabei verletzend zu sein? Also was sagen, weil das war meine Frage zuerst mit diesem, was will man denn verbieten? Meiner Meinung nach möchte ich Möglichkeiten finden, in der Gesellschaft zu verbieten, dass Frauen unterdrückt werden. Das ist mein Anliegen als Feministin, quer durch. Da geht es bei mir um Recht im Arbeitsrecht. Es geht. Und die Frage ist, wie kann ich sie führen, wenn ich sehr wohl davon ausgehe, dass für manche Frauen die Religion sehr wohl ein Disziplinierungsinstrument ist. Also wie kann ich sie führen, weil das kennen wir aus der katholischen Religion ja genauso, ist ja nicht so, dass das ist ja nichts Neues für uns. Ja. Also wie muss ich sie führen, dass sie feministisch ist, gleichzeitig nicht diskriminierend? Sagen wir, ich denke mal, zulassen müsste man sie meiner Meinung nach. Ich lasse mir nicht immer gleich, wenn ich sage, naja, ich möchte schon drüber diskutieren, ich kleine Gegenwart, ich bin diskriminierend, weil es Kopftuch verbietet. Das ist für mich dann auch zu einfach. Also ein bisschen ist es ja auch bei dir durchgeklungen in deiner Gruppe. Wie glaubt ihr, müssen wir die als, wenn man die feministisch führt, auf was müsste man besonders achten? Das würde ich gern, und vielleicht auch aus dem Publikum noch, weil das beschäftigt mich wirklich.
Also ich finde, es geht gar nicht darum, wenn man jetzt eine feministische Diskussion führen will, darum, dass man nett sein muss. Aber es ist sehr wohl diskriminierend, wenn man als Feministin sagt oder für sich vorbehält bestimmte Ansprüche oder bestimmte Erwartungen, die man jetzt beispielsweise, es geht leider darum, obwohl ich nicht wollte, dass es nur ums Kopftuch geht, die man Kopftuch tragen der muslimischen Frauen nicht entgegenbringt. Und damit reproduziert man ja doch genau das, was man ihnen vorwirft, weil du jetzt gesagt hast, dass diese Frauen eventuell unterdrückt werden, dass sie eventuell das Kopftuch als disziplinarisches aus diesem Grund tragen, ja, oder aus nicht aus freien Stücken tragen. Und damit eigentlich die Debatte gut heißt, dass man Frauen eventuell nicht nur im Kindergarten, sondern eben auch auf der Uni oder in öffentlichen Ämtern das Kopftuch verbietet. Damit reproduziert man auch genau das, was man anderen vorwirft, beziehungsweise als Frau beispielsweise Männern in Dominanzverhältnissen vorwirft, nämlich dass man ihnen den Weg verwehrt, den man sich selbst sehr wohl vorbehält. Weil wenn man eine Frau, beispielsweise eine kopftuchfreie Frau, den Weg zur Uni oder den Gang zur Uni aufgrund des Kopftuchs nicht erlauben möchte, dann
aber warum,
kann
warum,
sie ja gar nicht aus diesen Strukturen ausbrechen.
Aber warum?
Strukturen.
Aber ich muss jetzt schon fragen, warum kommen Sie jetzt sofort aufs Verbot? Ich habe nicht gesagt Verbot. Mir ist es darum gegangen, wie kann ich es diskutieren? Ich habe das ja mit der katholischen Kirche, muss ich es ja aufführen. Wie kann ich es diskutieren, dass quasi eine feministische Debatte führen, wo das mit eine Rolle spielt? Ich habe gar nicht vom Verbot gesprochen.
Das darf eine Rolle spielen. Warum soll es denn keine Rolle spielen?
Und wie müssen wir es anlegen? Auf was müssen wir besonders achten? Das war eher meine Frage jetzt.
Du meinst jetzt, wenn man mit einer Frau...
Wenn man das diskutieren will. Ich gebe mal vielleicht das Mikro weiter, vielleicht kommt dann...
Danke vielmals. Also ich bin Politikwissenschaftler und habe mich natürlich genauso auch mit feministischen Theorien auseinandergesetzt im Zuge meines Studiums. Aber ich würde da eben gerne auf den Herrn Professor Thomas Meyer hinweisen, der sich genauso auch mit der Frage der Identität auseinandergesetzt hat. Und der Professor Thomas Meyer sagt, dass jede Weltanschauung und genauso auch jede Religion einen Wahrheitsanspruch stellt. Aber nur ist eben die Herausforderung darin, beziehungsweise er sagt, es gibt eben sozusagen einen fundamentalistischen Gehalt in einer Weltanschauung, beziehungsweise in einer Religion, wenn sie nicht nur den Wahrheitsanspruch stellt, sondern genauso auch den Gewissheitsanspruch. Das heißt, im Grunde genommen würde man dann eben dementsprechend anderen Menschen aufzwingen wollen, die eigenen Prämisse übernehmen zu wollen. Und hier jetzt eben eine Überleitung auf Spivak. Spivak ist ja eben eine sehr berühmte Feministin, also die aus Indien stammt und hat eben genauso auch, also einer ihrer berühmtesten Texte, Can the Subaltern Speak. Und hier hat sie eben auf die Sprechakt-Theorie hingewiesen. Und Die Sprechakttheorie setzt sich auseinander mit den Diskursen. Und für Sie sind eben zwei wesentliche Sachen, und zwar erstens einmal, wer spricht und wem wird zugehört. Und ich denke, das ist eben genauso auch eine grundlegende Herausforderung, die eben genauso auch feministische Bewegungen wie auch alle anderen weltanschaulichen Bewegungen eben betrifft. Und hier und eben genauso auch dasselbe, wer spricht und wem wird zugehört. Das heißt, wem wird eben sozusagen genauso auch ein Platz am Podium angeboten, und würde man eben genauso auch dieser Person auch überhaupt zugestehen, die eigene Position zu schildern, oder eben lege ich ihm von vornherein fest, dass ich eben sozusagen eine Wand aufbaue und die Person dann eben gegen die Wand spricht. Also ich glaube, das sind eben die grundlegenden Voraussetzungen, die eben für alle zutrifft.
Darf ich vielleicht darauf reagieren, weil du jetzt die Sprecherakquirie angesprochen hast? Genau das ist der Punkt, ja. Also wer spricht und wer darf sprechen und wer muss sich das sozusagen gefallen lassen, ja. Deshalb, du hast gefragt, wie sollte so ein Diskurs stattfinden. Ja? Ich denke, es liegt ganz stark an der Haltung. Ja? Wir sprechen oft von Toleranz. Ja? Aber was ist der Unterschied zwischen Toleranz und einem pluralistischen Ansatz? Toleranz bedeutet eigentlich, okay, ich dulde das, was du machst. Ja? Das heißt aber nicht, dass ich das für gut heiße und dass ich darauf einsteigen muss. Möchte ich auch gar nicht. Ja? Ich finde den pluralistischen Ansatz deshalb einfach viel besser, weil man eben akzeptiert, oder nicht nur akzeptiert, sondern weil man jedem sein eigenes Paket, das man trägt, lässt. Ja? Und das ist auch ganz okay so, weil jeder Mensch bringt sein eigenes Paket mit. In dem Moment, wo ich sage, dein Paket, das darf in diesem Diskurs nicht stattfinden, weil da ist was drinnen, was eventuell meine eigene Weltanschauung etwas ins Wanken bringt, das lasse ich bei dir, das möchte ich gar nicht, ja? Weil ich die Diskursanführerin bin. Ja, aber so kommen wir in keinen Diskurs. Ein Diskurs ist eine Interaktion zwischen mehreren Parteien. Ja. Und deshalb finde ich ein pluralistischer Ansatz immer deshalb sehr gut, weil dann darf das Attribut der Gläubigkeit dabei sein. Dann darf zum Beispiel meine Ansicht für die Ehe für alle, weil das ist ja auch nicht unter allen Europäerinnen gleichermaßen anerkannt und gesehen. Ja. Und es darf sein, dass ich es für wichtiger empfinde, dass ich mich gegen Bildung entscheiden und zu Hause oder beides, ja, und trotzdem daheim bleibe, ja. Also jeder darf praktisch für sich autonom entscheiden, was er für sich in seinem Rucksack mitbringt und in den Diskurs einbringt, und ich finde, das ist ein konstruktiver Ansatz im Gegensatz zur Toleranz, ja. Ich dulde es, aber eigentlich möchte ich mich damit überhaupt nicht auseinandersetzen müssen, wenn ich das sowieso nicht das richtig empfinde, ja.
Ja, ich wollte auch noch was. Willst du zuerst? Okay. Ich stimme dir vollkommen zu. Genau darauf wollte ich auch eigentlich hinaus. Es sollte eigentlich darum gehen, dass man menschliche Bedürfnisse anspricht und nicht religiöse Bedürfnisse, weil alles, was religiös ist, kann ich auch privat für mich selbst praktizieren. Und das geht nur mich was an. Das ist die Beziehung zwischen mir und Gott. Aber wenn ich in einer Gruppe aktiv bin und wenn eine Christin mit mir dieselbe Meinung hat in Bezug darauf, dass wir gleich bezahlt werden oder dass ich irgendwo anerkannt werde oder dass, sagen wir mal, ich komme aus Afghanistan, aus Syrien, ich habe ein Diplom, bin Ärztin und dass ich erkenne mir das nicht an. Das sind ja halt menschliche Bedürfnisse. Wir wollen ja als Mensch angesehen werden und unsere Kompetenzen halt auch weiterentwickeln und uns fördern. Es bringt ja nichts anzusprechen, ja, aber hey, du bist Muslima, ich bin aber Atheist, wie soll das denn gehen? Das passt doch gar nicht. Genau da fängt es ja an. Das soll man doch gar nicht sehen. Warum? Also man soll das einfach nicht beachten. Das soll einfach unsichtbar. Ich wünsche mir einfach, dass es irgendwann mal dazu kommt, dass mich jemand einfach anschaut, ohne sich dabei zu denken, hey, bei ihr ist was schiefgelaufen. Wirklich. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn mich jemand anschaut, in der Straßenbahn oder irgendwo anders, dass die Mitleid mit mir haben oder mich verabscheuen. Also ich habe genauso dieselben Bedürfnisse, glaube ich. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir sehr viele gemeinsame Bedürfnisse haben, was außerhalb meiner Religionspraxis ist, was aber okay ist, weil ich bin ja nicht nur Muslime, ich bin auch eine Frau, ich bin auch eine Studentin, ich arbeite auch, ich habe ja sehr viele Facetten und ich möchte ja alle Facetten weiterbilden, mich weiter entfalten, und ich möchte einfach nicht reduziert werden auf das Kopftuch. Und dann würde das auch, glaube ich, funktionieren. Und ja, genau, da ist es halt wichtig, was ist normal? Weißt du, was ist halt für einen normal und was ist halt nicht normal? Wenn ich jetzt, es kann ja auch sein, jetzt mal abgesehen von dem Kopftuch, dass wir mal kurz raus sind vom Thema, gibt es ja halt Frauen, die sagen, ich bin Feministin, aber ich möchte trotzdem 2 Jahre lang mit meinem Kind verbringen. Ob mein Mann sich entscheidet zu arbeiten oder nicht, das ist seine Sorge, weil er wird dann nicht dieselbe Bindung zum Kind haben, wie ich dann in den 2 Jahren halt entwickeln werde mit meinem Kind. Das ist dann halt auch meiner Meinung nach okay, weil das ja ihre eigene Entscheidung ist. Es geht halt darum, was das menschliche Bedürfnis ist. Oder du könntest, man könnte halt auch sagen, sie hat, sie ist so aufgewachsen, aufgrund der Sozialisierung, aufgrund der Entwicklung hat sie sich so entwickelt und deswegen, weil sie so in so einer Umgebung aufgewachsen ist, denkt sie, dass es so okay ist. Eigentlich will sie das gar nicht, aber das könnte man immer machen. Warum lassen wir uns nicht einfach darauf ein, dass wir dann sagen, okay, sie spricht es aus, sie wird nicht gezwungen, sie kann mündig handeln und das ist okay so, sie möchte das. Warum soll das dann nicht normal sein, wenn eine Frau möchte, wenn eine Frau sich wünscht, die 2 Jahre mit dem Kind zu verbringen? Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber das fällt dann wiederum auf, wenn das eine kopftuchtragende Frau macht.
Ja, danke. Ich glaube, die Frage, also ich verstehe die Frage innerlich total. Ich glaube, wir sprechen, ja. ich glaube, wir sprechen nicht vom Feminismus, sondern vom Feminismen. Die, was wir ja im Laufe der Frauengeschichte in Österreich gelernt haben, dass sie mittlerweile verschiedene soziale Bewegungen rauskristallisiert haben. Und die Diskurse eben sehr oberflächlich teilweise betrachtet werden. Und ich bin der Meinung, dass wir einen Diskurs führen müssen, der was auf die Theorie der Intersektionalität ausgeht. Das heißt, wir betrachten Frauen und Männer in dem Sinne, dass sie aufgrund von Class, Race und Gender, also die Zugehörigkeit zu den jeweiligen 3 Kategorien, in der Gesellschaft unterdrückt werden. Und wenn wir das machen, dann treten wir quasi nicht von oben auf unten hinab, auf Frauen mit Kopftuch oder whatever, sondern wir stellen uns eigentlich von unten gegen die herrschende Klasse. Und ich glaube, dass es da eben genau um diese Solidarität der unteren Klasse, sage ich es jetzt einmal so, ja, in meiner materialistischen Vorstellung geht. Und dass man dann erst quasi einen tatsächlichen Gender-Diskurs führen, aus meiner Perspektive jetzt. Und das Thema der Class, Race und Gender ist ja genau das Thema, also und genau um das geht's.
Ich übernehme jetzt das Mikro, einfach nachbarschaftlich. Jetzt habe ich brav zugehört und in mir entsteht eine provokante Frage, die ist bewusst provokativ. Wer unterdrückt in Europa Frauen, Männer? Wer fordert das Kopftuchverbot? Männer. Wer möchte Frauen zwingen, das Kopftuch zu tragen? Männer. Wer verachtet mich, wenn ich in Marokko alleine auf der Straße unterwegs bin, ohne Kopftuch? Männer. Also wir brauchen bitte schön nicht mehr über Frauen zu diskutieren, sondern wir müssen bitte über Männer diskutieren. Was fehlt? Provokante Frage. Es fehlt ein Männerbildungsprogramm. Es fehlt ein Männerbildungsprogramm mit dem 18. Geburtstag oder wenn man aufs Standesamt gehen will. Gleichberechtigung von Mann und Frau, wie behandle ich Werte? Damit kann man auch schon im Kindergarten anfangen. Also Männerarbeit fehlt.
Nein, ich gehe gar nicht drauf ein. Ich finde das gar nicht einmal so schlecht, was du sagst. Ich finde das ziemlich, nicht zu 100%, aber zu 98% fast derselben Meinung. Aber ich wollte, auch weil du auch eine indische Feministin, auch eine ägyptische Feministin zitieren, die hat in auch einem ziemlich interessanten Artikel was gesagt. Und zwar nämlich, sie wurde gefragt, Wo sieht sie den Unterschied zwischen sich als ägyptische Feministin? Übrigens, sie trägt kein Kopftuch, sie hat rote Haare. Also sie ist auch dafür bekannt, dass sie sehr vulgär ist in ihren Aussagen, weil sie sagt, provokant sein muss sein. Das ist Mona Tahawi. Mona Tahawi hat gesagt, was ihr an den westlichen Feministinnen fehlt, ist, sie beschäftigen sich nur mit der Frage Frau, aber nicht mit Rassismus, nicht mit anti-islamischen Debatten, nicht mit Rassismus und sonstiges ist kein Thema für sie, ist nur das Thema Frau wichtig und dadurch werden viele andere Themen vernachlässigt. Und sie sieht sich aber als eine Feministin, die sagt, Rassismus ist als Frau genauso wichtig, weil, wir haben das heute, hast du das genannt, wie war das, White Feminism oder wie? Genau, White Feminism, also dass es auch ein Thema ist, also dass da auch ein ganz wichtiges Thema ist, dass man das nicht differenziert als im Feminismus.
Jetzt möchte ich euch nur eins zurückgeben. Wir haben da oben gesprochen, wir tun nicht pauschalieren. Ich denke mir, das müsste man in jeder Argumentation, weil mir als Feministin zu unterstellen, ich würde nicht über Rassismus diskutieren. Indirekt. Man muss, alle müssen ändern. Ja, ich bin eine westliche Feministin und ich stelle gerade klar, ich bin nicht so. Also ich denke mal, wenn man schon den Anspruch stellt, nicht zu pauschalieren, dann muss es immer in alle Richtungen gelten. Ich möchte eine Frage von hinten jetzt danach vorgeben. Das ist nämlich ein bisschen was anderes, was du gesagt hast. Da hinten, das ist schon der Anspruch, quasi schon mit dem, quasi von unten den Veränderungen, also quasi wir müssen uns solidarisieren gemeinsam, um von unten zu verändern. Aber es steckt die Veränderung drinnen. Bei dir höre ich jetzt schon raus, quasi ein Stück den Pluralismus, die Dinge zu akzeptieren, zu respektieren. Aber eigentlich wenig Veränderungsanspruch, quasi wenig, also heißt deine Ansage, es soll so bleiben, wie es ist? Also wir sagen,
ganz dann im Gegenteil. Also ich bin der Meinung, dass solche Dinge Prozesse sind. Ja. Das geht nicht von heute auf morgen. Und ich bin der Meinung, wenn wir pluralistischen Ansatz anwenden, das heißt, im Gegensatz zum toleranten Ansatz, sage ich mal ganz provokant, da sitzt jeder auf seiner Insel und von seiner Insel aus versucht, mit den anderen zu kommunizieren, aber in Wirklichkeit passiert da nicht viel. Was ich aber meine, ist, dass wir Straßen zwischen diesen Inseln bauen. Ja, aber jeder darf praktisch diese Straße auch betreten mit seinem Paket. Ja, und das ist ein Austausch und das soll ein Prozess sein. Ja, das heißt, das dauert einfach ewig lange. Und ich finde aber, was das Problem ist, dass eben der Diskurs, ja, der wird meistens von oben angeführt. Ja, und es braucht einfach irrsinnig lange und sehr, sehr viel Kraft, das von unten entgegenzuwirken. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Ja, da gehört aber auch ganz, ganz viel Bildung dazu. Das ist leider so. Ja.
Gut, wir nähern uns, glaube ich, dem. Also ich habe zumindest das Gefühl, ich hoffe, euch geht's, Ihnen geht es auch so. Jetzt habe ich ein bisschen den Überblick verloren, ob es noch Wortmeldungen gibt oder ob es noch... Der Adam möchte was sagen. Bitte Adam, was möchtest du sagen? Nicht. Du kannst nicht sagen. Ja, kurz. Aber mit Mikrofon.
Also ich denke, alle, die da herinnen sind, wissen, dass wir zurzeit eine populistische Regierung haben und dass wir darüber unglücklich sind. Aber dennoch ist meine Frage, was kann die islamische oder die islamischen Communities, weil es gibt ja mehrere, was können sie tun, um manches zu verändern? Ich meine, wenn ich vorige Woche beim Lidl, also ganz gewöhnlich einkaufe, hinter mir ein Ehepaar, älter, er, ich würde sagen, vom Habitus her ein Imam, die Frau ganz schwarz natürlich und verschleiert, sie räumt alles ein, er zahlt, zwei schwere Taschen, er geht locker zum Auto und die Frau geht dahinter mit den schweren Taschen. Ja? Und ich habe mich nicht getraut, ihn anzureden, weil sie redet nur Türkisch und so gut kann ich es nicht, dass ich was Vernünftiges hätte sagen können. Aber das, ich meine, da muss auch etwas von von der islamischen Community irgendwie kommen an Veränderung. Und das sollten wir merken.
Darf ich nur eine Rückfrage stellen, eine Verständnisfrage? Magst du?
Ja, warum denken Sie, dass die islamische Gemeinschaft etwas dafür tun muss? Was kann denn die islamische Gemeinschaft dafür, dass der Mann die Frau verachtet oder dass die Frau die Tüten tragen muss? Ich weiß nicht, was für eine Botschaft dahinter steckt. Das hat ja nichts mit dem Islam zu tun. Das hat ja was mit dem Verhalten von Menschen zu tun. Dann sollen ja Islam sagt ja nicht, die Frau muss die Tüten tragen oder so. Aber dafür kann ich ja als Muslima ja nichts und dafür kann ja meine Religion nichts. Es ist ja nicht so. Dafür können einzelne Menschen oder Communities nichts.
Nein, keine Repetition. Sie müssen auch akzeptieren, was da vorne gesagt wird. Beides. Es geht um Respekt beider Seiten. Das war Ihre Antwort und ich ersuche Sie jetzt wirklich, diese zu akzeptieren. Weil sonst kommen wir da. Bitte, es war da eine Wort.
Also mich hätte nur interessiert, Sie haben gesagt, Sie wollten etwas sagen, aber die Frau hätte sie nicht verstanden. Mich würde interessieren, was wollten Sie denn sagen? Hätten Sie das auch bei jemandem gemacht, der jetzt nicht offensichtlich Muslime wären? Okay, das wollte ich nur wissen. Eine andere Sache.
Das kann ich bestätigen. Sie ist eine altbekannte Feministin. Sie kann das bestätigen. Okay. Sie wird es überall tun.
Ja. Eine andere Sache vielleicht, weil immer wieder diese Sache mit der muslimischen Community. Ich weiß nicht, was Sie damit meinen, die Muslime, die in Europa, in Österreich leben, oder meinen Sie die Glaubensgemeinschaft? Ich weiß nicht genau, was Sie meinen. Aber für mich persönlich, das ist wirklich subjektiv. Ja. Ich bin Österreicherin, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ja. Und immer wenn solche Aussagen kommen, dann habe ich das Gefühl, ich bin in der Community nicht so versiert wie viele andere, die viele Kontakte haben. Und wenn Sie Probleme haben, Sie irgendwo hingehen können. Ich bin einfach eine Österreicherin mit muslimischem Glauben. Und ich wüsste gar nicht, wie ich Ihnen das zeigen kann. Ich bin sicher kein Einzelfall, ja. Und das Problem ist sozusagen die Pluralität zeigen. Ich wüsste gar nicht, wie wir das anstellen sollten. Ja. Meinen Sie jetzt in Diskussionen, weil Sie immer von der Frau Bagashati sprechen? Oder was ist damit gemeint? Was ist gefordert, konkret? Ja? Es wird immer gesagt, es wird zu wenig gemacht, es wird zu wenig gesprochen. Ich möchte gerne, dass Sie das ein bisschen konkreter darstellen, was Sie sich wünschen. Ja? Weil das kommt immer wieder und ich kann mir darunter eigentlich gesagt nichts vorstellen.
Ich glaube, ich bin jetzt ganz frech. Ich glaube, das vielleicht geht es nachher im Zwiegespräch. Vielleicht kann man es da ein bisschen klären, weil ich denke mal, es ist wahrscheinlich jetzt wirklich schwierig, das wird jetzt ein Ping-Pong, glaube ich.
Mhm. Und aber diese gibt Frage kommt Anliegen ja immer wieder in solchen Diskussionen. Warum macht die muslimische Community nicht mehr? Gut, das kommt jedes Mal. Ich meine, ich wollte jetzt mal ehrlich gesagt wissen, was damit konkret gemeint
aber
ist.
Aber deine Antwort ist jetzt, dass du sagst, du siehst für dich, also du würdest da gar keinen Weg sehen, weil das geht so nicht. Weil
ja, ich bin ein Individuum, ich bin nicht in der Community unterwegs und wir handeln nicht also in der Gruppe, sondern wir sind Individuen.
Also auch ihr seid sehr plural.
Ja, natürlich. Ja.
Eine ähnliche Forderung gab es ja bei der ISIS damals, oder? Täusche ich mich da? Warum distanzieren sich die Moslems nicht von den Anschlägen? Warum distanziert sich die Moslems nicht von... Und dann haben sich viele Moslems die Frage gestellt, wer soll das eigentlich machen? Und dann haben sich wirklich 50 Imame, waren das? Oder waren das mehr? 300, danke, Entschuldigung. Dann haben 300 Imame einen Brief aufgesetzt und haben gesagt, das hat mit Islam nichts zu tun und wir distanzieren uns davon. Und dann ist gekommen so, ja, diese falschen Distanzierungen. Also diese Forderung gibt es immer und immer und immer wieder. Und wenn dieser Forderung nachgegangen wird, dann findet man andere Ausreden und andere Aussagen, warum diese Distanzierung eigentlich wertlos ist. So, warum nicht mehr? Warum nicht mehr?
ja, wir hören bald auf. Nein, es ist nicht einfach. Kennen Sie die Geschichte mit dem Vater, Sohn und dem Esel? Esel. Genau, das war Nasruddin Hodja. Kennen Sie die Geschichte? Ja. Wenn man, ja, es geht ungefähr so, wenn der Vater reitet, dann sagt man, na schau, der Blödmann, der lässt den Sohn nebenbei gehen und so weiter, zu Fuß gehen und so weiter. Und dann, wenn dann der Sohn reitet, dann sagt man, na schau, der Blödmann, der reitet nicht, der hat einen Esel und der lässt den Sohn reiten. Oder beziehungsweise die reiten gar nicht und dann schaut zwei Blödmänner, sie haben einen Esel und keiner reitet. Ja, das heißt, oder wenn beide reiten, dann sagen sie, schau, das arme Tier. Na, das heißt, und so ungefähr geht es uns auch. Ja, das heißt, uns, sage ich jetzt, mindestens meiner Familie oder meinem Freundenkreis, ja, muslimischen Freundenkreis, man weiß ja gar nicht, und ich will mich auch nicht damit ständig beschäftigen. Ja, ich gehe oft mit meiner Frau einkaufen und wissen Sie, genau das, was Sie jetzt angesprochen haben, beschäftigt mich auch immer wieder. Sieht mich irgendwer, sie nimmt die Tasche mit und dann sage ich, nein, nein, bitte nicht, weißt du, ich trage die, und sie sieht, nein, nein, ich will tragen, weißt du, ich, weißt du, weil irgendwer kann genau das sehen, beobachten und genau so urteilen, wie Sie jetzt geurteilt haben. Das heißt, das passiert mir und das belastet mich auch, ja. Und das belastet viele Menschen, ja. Und ohne Männer geht gar nicht, die Kollegin Falco Bellino, ja. Die Männer sind ein Teil der Lösung, ja. Das heißt, und ich kenne aber auch Frauen, die für das Kopftuchverbot sind. Und ich kenne aber auch Frauen, die ihre Töchter dazu zwingen, das Kopftuch aufzusetzen. Es sind nicht nur die Männer, ja. Es sind auch die Frauen. Das heißt, und ja, so viel Männer jetzt. Dankeschön.
Ich kann das nur bestätigen. Männerarbeit ist auch eine, ich gehe kurz in die Rolle der Vorsitzenden des Linzer Frauenhauses, es ist eine dringende Forderung von uns und für alle Männer. Und ich sage, um das jetzt ein Stück zurückzuspielen, ich sehe auch, ich kenne auch nicht die Forderung, dass wir jetzt alle österreichischen Männer auffordern, was dagegen zu tun und sich klar dagegen zu bekennen, dass es keine Gewalt an Frauen gibt. Das haben wir ja auch nicht in der Natur. Ich verstehe, dass das ist ein Stück unfair, es so zu spielen. Ja. Ich glaube auch, dass es besser ist, die hervorzuheben, die positiven Rollen spielen. Ja. Und Männerarbeit, und auch dort fehlen die Ressourcen. Und genau in dem Bereich wird da momentan wieder gespart. Also wir haben leider das Problem, dass da viel zu wenig Ressourcen da sind, geschweige denn in muttersprachlicher Beratung. Das haben wir nämlich so gut wie gar nicht. Ja. Also da in Oberösterreich, in Linz, in der Männerberatung hast du nur Beratung auf Deutsch und sonst in keiner Sprache. Und wir haben mit der Männerberatung des Landes Oberösterreich gesprochen und sie sehen keinen Grund, das zu verändern. Also nur so viel zu dem Thema. Also es ist ja nicht so, dass da ein großes, also man schimpft gern und man fordert gern, aber wenn es darum geht, Menschen die Möglichkeiten zu geben, Dinge zu nutzen, dann ist es ganz schnell Schluss. Ja, um das auch einmal. Jetzt bin ich kurz in eine andere Rolle, ich schlüpfe wieder zurück in die Moderatorin. Entschuldigung, aber das war mir jetzt einfach nur wichtig, als Frauenhausvorsitzende auch auf das hinzuweisen. Ich würde jetzt sagen, wir machen eine kurze Schlussrunde da oben noch. Es ist 21.08 Uhr, wenn die Uhr stimmt. Würde aber dann trotzdem, bevor ich dann die Schlussrunde, da mische ich mich nicht mehr ein, auf den Büchertisch hinweisen und auch durchaus noch aufrufen. Ich merke, es ist jetzt noch ein bisschen was im Saal. Man muss nicht alles immer ins Mikro sagen, man kann das auch im Zwiegespräch klären, ist manchmal einfacher. Vielleicht nutzen Sie manche Diskussion auch nachher noch. Und jetzt gebe ich in die Schlussrunde, fangen wir da an.
Also ich bin, wie gesagt, nochmal dankbar, dass ich heute dabei sein darf. Ich finde solche Veranstaltungen sehr wichtig. Gerade weil wir jetzt also darüber gesprochen haben, wer denn immer diese Debatten und Diskurse führt und dass Betroffenen eigentlich nie ein Podium gegeben wird. Durch solche Projekte wie dieses hier ändert man was daran. Ich hoffe, dass das so fortgeführt wird und in der Form vielleicht auch an anderen Orten stattfindet. Und ja, ich glaube, es werden noch einige Diskussionen privat hier weitergeführt werden.
Genau. Ich will sie jetzt nicht persönlich ansprechen, nur ich fand das Beispiel irgendwie sehr interessant. Es ging um ein Verhalten von einem Mann und von einer Frau, die aufgrund des äußerlichen Erscheinungsbildes muslimisch aussahen. Und sie dann direkt, es ist wirklich nichts gegen ihre ich verstehe Sie, wie Sie das meinen, aber ich spreche Sie jetzt auch nicht an. Das ist nur ein Beispiel. Also ich möchte darüber hinaus etwas sagen. Und zwar finde ich das immer wieder interessant, dass man bei solchen Verhaltensweisen immer wieder erwartet, dass die muslimische Community etwas machen soll. Und aber wenn gewisse Dinge im christlichen Bereich oder nicht muslimischen Bereich passiert, diese Anforderungen nicht so präsent sind, wie sie halt im muslimischen Bereich sind. Das finde ich halt interessant, weil der Islam einfach zu sehr in der Öffentlichkeit als negativ dargestellt wird und Verhaltensweisen, Politik von gewissen Ländern als der Islam dargestellt wird und man sich gar nicht damit auseinandersetzt, mit den Bedürfnissen von Menschen, die sich als, sie definiert sich als Österreicherin. Wenn jemand sie draußen anspricht und fragt, wie sie heißt, wird sie und sich dann als Österreicherin definieren würde, würde da bestimmt noch eine Frage kommen, aber woher kommst du denn wirklich? Ich bin mir 100% sicher, dass die Frage, die gekommen ist oder auch voll oft also gestellt wird. Ja, danke. Das ist halt immer so. Und wenn ich dann sage, ich komme aus Deutschland, reicht das auch nicht. Ich muss dann sagen, woher meine Familie stammt und die ganzen Sprachen, wie ich aufgewachsen bin. Aber das ist, warum ist das so interessant? Warum will man einfach nicht akzeptieren, zum Beispiel, dass ich mich als Deutsche definiere? Weil man ein Bild hat vor Augen, deutsch sein, westlich sein, Feminist sein, nicht Feminist sein und österreichisch sein, nicht österreichisch sein und alles andere, was außerhalb dieser Bilder sind, werden dann nicht akzeptiert. Aber das ist, glaube ich, das Problem. Man will nicht versuchen, diese Vielfalt zu entfalten. Das finde ich schade. Und ich hoffe einfach, dass solche Diskussionen immer mehr stattfinden in größeren Runden, dass auch sehr viele Menschen das halt auch mitkriegen, auch weitergeben können, dass man die Sachen, Ereignisse, was aus Menschenhänden passiert, nicht pauschalisiert, dass man nicht alles glaubt, was in den Medien steht oder ich meine, wie die verfasst werden. Ja, aber das ist immer noch so, wenn ein afghanischer Flüchtling jemanden vergewaltigt, wird das extrem pauschalisiert, stehen die ganzen Afghaner da, hey, wie als Vergewaltiger, ich arbeite mit afghanischen Minderjährigen und die tun mir dann leid, ehrlich gesagt. Und wenn das aber ein österreichischer Jugendlicher macht, dann wird das einmal kurz thematisiert, vielleicht aber auch überhaupt nicht so präsent. Aber es wird niemals pauschalisiert. Das ist das Problem, glaube ich. Man sollte versuchen, die Verhaltensweisen, Verhaltensmuster von Menschen, weil es sind ja immer noch Menschen, auch wenn die Muslime sind, sind es Menschen, nicht zu pauschalisieren, denen die Chance zu geben, sich zu äußern und nicht über die etwas, ich meine, man kann ja nicht, sie können ja nicht für mich sprechen, bevor ich etwas gesagt habe. Sie können ja nicht sagen, ach, die, hör mal, die wird jetzt gleich bestimmt das sagen. Sie wissen ja gar nicht, was ich sagen will oder was ich gerade denke, was ich gerade fühle. Das können Sie ja nicht wissen. Ich kann das ja auch bei Ihnen nicht wissen. Das kann ich auch nicht bei Ihnen machen. Und ich erwarte, also ich hoffe einfach, dass dieser Gedanke einfach bei den Menschen immer mehr präsent sein sollte, weil die Situation in Österreich ist, glaube ich, zurzeit sehr, sehr ernst. Und jeder sollte das reflektieren, was zurzeit passiert, wie man sich verhält, mal in der Straße, mal einfach mal zu schauen, wie viele Menschen von die muslimisch aussehen oder sagen wir mal, wir beide sitzen im Café, wer von uns beiden angeguckt wird oder wer von uns beiden ignoriert wird. Aber ich meine, es ist einfach ein sehr komplexes Thema. Es hat zu viele Facetten, es hat zu viele Hintergründe. Ich hoffe einfach nur, dass diese Pauschalisierungen ein Ende haben irgendwann. Danke.
Genau, da möchte ich eigentlich anknüpfen. Für mich persönlich ist vielleicht nochmal wichtig zu betonen, dass wir auch ein bisschen individualisierend auf die Sache eingehen und nicht immer davon ausgehen, dass hier, deshalb habe ich auch ganz bewusst dieses aufgegriffen, weil das immer wieder in Diskussionen aufkommt, auch die Community und die Glaubensgemeinschaft macht nicht genug, ja, dass Muslime und Muslime in Österreich oft als ein Teil eines Einheitspreis angesehen werden und nicht als Individuen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, unterschiedlichen Wünschen, Träumen, Zielen, Weltanschauungen, auch wenn wir Musliminnen sind, können wir trotzdem unseren Glauben unterschiedlich definieren und beziehungsweise auslegen. Ja, das sehen wir, indem Musliminnen unterschiedlich auch aussehen, unterschiedlich durchs Leben gehen. Und ich würde mir wünschen, dass wir einfach Musliminnen und Muslime, auch so einfach und banal es auch klingt, sie auch als Individuen wahrzunehmen und nicht als ein Teil einer Community, die sich ständig für irgendwelche Akte von Dritten praktisch rechtfertigen müssen. Das wäre von meiner Seite mein Schlusswort für heute. Dankeschön.
Gut, dann sage ich herzlichen Dank. Es war klar, dass es schwierig wird, aber ich denke mir, wir haben uns der Aufgabe gestellt. Ich sage danke für die Geduld und auch für den Versuch, es gemeinsam zu schaffen. Es ist nicht einfach, weil es so auch derartig beladen ist. Man merkt es auch, wie schnell man gleich in irgendwelchen Fahrwassern ist. Von daher möchte ich mich wirklich ganz herzlich bedanken für alle, die mitdiskutiert haben und zugehört haben und für jeden Redebeitrag und für jedes Zuhören. Und wünsche jetzt einen ganz schönen Abend. Nutzen Sie den Büchertisch, diskutieren Sie weiter und ein schönes Restwochenende außerdem noch. Dankeschön.